Hallihallo zusammen, herzlich willkommen zum Post-Credit-Talk. Heute mit einer ganz besonderen Folge, denn ich, der Franz, bin heute mal ganz alleine hier. Ich habe mir etwas überlegt und zwar bin ich vor kurzem 37 Jahre alt geworden und da blickt man ja immer mal ein bisschen zurück. Und ich hatte die verrückte Idee, ich könnte ja mal über einen Film aus jedem meiner Lebensjahre sprechen, den ich irgendwie mag, den ich empfehlen würde, den ich ganz gut finde, sagen, warum ich den gut finde. Und ja, so eine kleine Empfehlungsliste, was heißt klein, also eine sehr große Empfehlungsliste zusammenstellen. Ich habe das jetzt gemacht, dieses Intro, was ihr hört, habe ich danach aufgenommen. Ich hatte davor schon ein paar andere Versuche, aber ja, das ist jetzt quasi, nachdem ich fertig bin, ich habe das über mehrere Tage gemacht, weil es hat sich herausgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, anderthalb, zwei Stunden alleine durchzulabern, deshalb ja, ist das so ein bisschen aufgeteilt. Vielleicht merkt ihr das aber gar nicht, ich gehe davon aus, ihr merkt es überhaupt nicht. Ja, warum mache ich das? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob es unterhaltsam ist, ob es irgendwie spannend ist, ob es informativ ist, ob man das überhaupt durchhält, die ganze Zeit nur eine Person labern zu hören. Und es ist natürlich auch ein bisschen repetitiv, weil ich immer so 3 Minuten pro Film quatsche und am Ende immer mit dem gleichen Fazit. Ey, das ist ein Film, den ich euch empfehlen würde. Toller Film, guckt euch den an. Vielleicht kennt ihr auch viele Filme, wahrscheinlich kennt ihr sogar die meisten Filme, das kann gut sein. Aber vielleicht ist ja auch der ein oder andere Geheimtipp für euch dabei, wo ihr Bock habt, euch den anzugucken. Jeder kennt die Situation, man ist irgendwie abends, hat irgendwie vielleicht mal Zeit, Kinder pennen schon oder wenn man noch keine Kinder hat, man hat einfach mal Zeit, um einen Film zu gucken, weiß aber nicht was und dann verbringt man den ganzen Abend damit, irgendwie eine Auswahl zu treffen. Am Ende guckt man doch lieber YouTube auf seinem Handy oder die Serie, die man schon kennt, zum 10. Mal. Deshalb vielleicht hier der ein oder andere Tipp für euch dabei, den ihr euch rausschreiben könnt. Ich habe die Filme jetzt natürlich alle nicht nochmal geguckt, das ist, glaube ich, selbst erklärend, aber ich erinnere mich an viele Filme, habe auch hier mir nochmal so eine Liste gemacht und dazu zumindest immer die Regisseure und ein paar der Darsteller rausgeschrieben, damit ich euch halt wenigstens ein paar Fakten dazu nennen kann. Und ja, würde sagen, einfach mal reinhören, mal schauen, wie lange ihr durchhaltet. Wenn es nichts für euch ist, tut es mir leid, es ist ein Experiment und als solches darf es natürlich auch schief gehen. In diesem Sinne viel Spaß. Und dann geht's los. Ich fange an mit dem Jahr 1988, in dem ich geboren wurde und möchte euch zuerst den Film Midnight Run ans Herz legen. Das ist ein Film von Martin Brest mit Robert De Niro, Charles Grodin, Jaffet Cotto und John Ashton unter anderem, aber da sind noch ganz viele andere bekannte Gesichter dabei. Und das ist so ein Film, den ich ganz lange nicht auf dem Radar hatte, den ich aber als Kind mal gesehen habe. Das heißt als Kind, so als junger Heranwachsender. Es geht darum, dass Charles Grodin, der spielt einen Mafia-Buchhalter, der eines Tages das Geld veruntreut und somit ja den Zorn der Mafia auf sich zieht. Er wird dann tatsächlich auch von der Polizei gefasst, schafft es aber irgendwie, sich dem Zugriff zu entziehen und wird nun gejagt von dem FBI einerseits, andererseits allerdings auch von Kopfgeldjägern, welche von der Mafia engagiert wurden, in Person von unserem anderen Hauptdarsteller Robert De Niro und dem einem der Gegenspieler John Ashton. Und Robert De Niro hat jetzt, ich weiß gar nicht, 5 Tage oder sowas Zeit, bis Mitternacht Charles Grodin von New York, also erstmal in New York, dingfest zu machen und ihn dann einmal quer durchs Land nach Los Angeles zu bringen. Und das Ganze ist halt so ein Buddy-Road-Movie. Wir haben hier so ein Odd-Couple, also so 2 Typen, die überhaupt nicht zusammenpassen. Und ja, der eine hat natürlich auch gar keinen Bock, die Reise mit anzutreten. Und es ist eine der ja, mittlerweile ja schon vielen Robert De Niro-Comedy-Rollen. Und ich finde, das steht ihm immer so, so gut. Ich finde den so lustig, den Mann. Und da gibt's auch, werde ich auch später nochmal über einen anderen Film sprechen. Aber das macht natürlich besonders hier diese Kombination, diese Dynamik zwischen Robert De Niro und Charles Grodin aus. Aber auch alle anderen Charaktere sind super liebenswert, auch wenn sie unsere Gegenspieler sind. Und ist einfach ein richtig, richtig netter, ich weiß gar nicht wie lange, 2-Stunden-Flick irgendwie, den man sich easy angucken kann mit richtig geilem, noch 80er-Jahre-Soundtrack. Also schaut da auf jeden Fall mal rein. Gönnt euch das, wenn ihr Bock auf sowas habt. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Ich weiß leider nicht, wo der jetzt zu streamen ist gerade, aber Midnight Run aus dem Jahr 1988, meine erste Empfehlung. Und dann geht's weiter mit einem Film, Der wird wahrscheinlich vielen von euch auch schon was sagen. Und zwar ist es Bill und Teds verrückte Reise durch die Zeit aus dem Jahr 1989. Wahrlich kein Geheimtipp. Den habe ich zum ersten Mal in der Schule gesehen damals. Und zwar im Geschichtsunterricht, lustigerweise. Ich weiß nicht, ob das eine von diesen Stunden war, wo man irgendwie so kurz vor den Ferien, die Lehrerin hat diesen riesen Klotz an Fernseher durch die Tür gerollt und man wusste, geil, jetzt wird's cool. Und sie hat uns damals, das weiß ich noch ganz genau, zur Auswahl gestellt, ob wir eine Dokumentation über Ägypten uns angucken wollen oder Bill und Teds verrückte Reise durch die Zeit. Und ich weiß noch, dass ich damals, um das Strebermädchen in der Klasse zu beeindrucken, auch für die Ägypten-Doku aufgezeigt habe. Aber am Ende haben sich Gott sei Dank alle anderen durchgesetzt und wir haben Bill und Teds verrückte Reise durch die Zeit geschaut. Ein Film von Stephen Herrick mit einem ganz jungen Keanu Reeves, Alex Winter und George Carlin, dem Comedian. Und es geht mehr oder weniger darum, dass zwei Dullis, die am liebsten in ihrer Garage Rockmusik produzieren, drohen durch die in Geschichte durchzufallen. Aber, wie es der Zufall will, begegnen sie einem Zeitreisenden, gespielt von George Carlin, der ihnen offenbart, dass sie beiden und vor allen Dingen die Musik, die sie spielen, ja in der Zukunft quasi mehr oder weniger eine Religion geworden sind. Und dass es unglaublich wichtig ist, dass die beiden die Geschichtsprüfung bestehen, beziehungsweise ein Geschichtsreferat noch halten am letzten Tag, am letzten Schultag, um durchzukommen durch die Schule. Damit halt, ja, die Geschichte sich so entfalten kann, wie sie in der Zukunft sich dann offenbart hat. Das heißt, er gibt den beiden eine Zeitmaschine in Form einer alten Telefonzelle, oder zu dem Zeitpunkt keine alte Telefonzelle, sondern eine ganz normale Telefonzelle, mit deren Hilfe sie jetzt in ganz verschiedene Zeitepochen reisen und sich jeweils irgendeiner bekannten Person da bemächtigen und die mitnehmen in ihre Zeit, um von denen zu lernen und mit denen zusammen ihr Geschichtsreferat zu machen. Das sind dann so Leute wie Napoleon, wie Sokrates, wie Billy the Kid, wie, ach, ich weiß nicht, ich glaube irgendein Neandertaler oder Genghis Khan ist auch dabei. Super viele Leute, es ist ein absoluter Kultfilm, also wirklich kein Geheimtipp. In der deutschen Synchro sind so Sachen wie Volle Kanne, Hoshi und Bunt ist das Dasein und Granatenstark. Das sind die Sprüche, die immer noch resonieren in meinem Kopf und das ist einfach ein großer Spaß, dieser Film. Es gab auch einen zweiten Teil und zuletzt auch ein Legacy-Sequel, das ich noch nicht gesehen habe. Ich weiß gar nicht, wann das rauskam, vor 2-3 Jahren oder so. In Originalbesetzung, also die beiden Jungs sind wieder dabei gewesen. Keanu Reeves ja eh danach eine Mega-Karriere gehabt. Alex Winter eher weniger, aber er war dann auch in dem Film wieder dabei. Ja, und das war hier der Film, der es alles begonnen hat. Für mich wirklich einfach von vorne bis hinten eine Party und macht ultra viel Spaß zu gucken. Sehr kurzweilig und Zeitreisen sind immer super. Und auch wie das hier gemacht wird, wirklich so ganz, ganz lieb und ganz, ganz einfach gedacht, ist auch mal schön. Nicht immer mit der großen Tragweite am Ende. Dann sind wir auch schon in den 90ern und kommen jetzt zu einem weiteren Kultklassiker aus dem Jahr 1999, Tremors oder Im Land der Raketenwürmer von Ron Underwood. Ja, ein quasi Trash-Film, wie er im Buche steht, der aber tatsächlich sehr gut ist. Nämlich geht es hier darum, dass ein kleiner Wüstenort in, lass mich nicht lügen, Nevada ist es, terrorisiert wird von zwei Würmern, die unter dem Sand sich bewegen können. Also wir haben hier wirklich quasi das, was wir mit Sand Sharks und Sharknado und so später in den Anfang der 2000er hatten, Mitte der 2000er, ist quasi hier so eine Urform davon. Hier spielen mit Kevin Bacon und Fred Ward als zwei Taugenichtse, würde ich mal sagen, die dann den Kampf aufnehmen gegen die Raketenwürmer. Und das Ganze profitiert halt einfach davon, dass wir hier so ein ganz kleines Charakterensemble haben, super schrullige Figuren in diesem kleinen Dörfchen, wahnwitzige Dialoge und einfach diesen Trash-Charme noch nicht so sag ich mal, ausgeblutet und überspitzt haben, sondern wirklich, das noch unheimlich viel Charme hat, im positiven Sinne. Und es ist wirklich, ich glaube, die meisten Film-Nerds werden den wahrscheinlich kennen. Lasst euch von dem Titel nicht abschrecken. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Ich meine, auch der hat die ein oder andere Fortsetzung bekommen. Aber das Original Im Land der Raketenwürmer, wirklich, ja, ein fantastischer Film. So, dann machen wir weiter. Ich muss auf meine Liste gucken. Ja, wir sind bei Gefährliche Brandung. Auch kein Geheimtipp. Ein Film von Catherine Bigelow mit Patrick Swayze, Keanu Reeves schon wieder und Gary Busey. Hier geht es darum, dass eine Bande Extremsportler sich es zur Aufgabe gemacht hat oder gleichzeitig als Hobby als Bankräuber sich betätigen. Sie werden natürlich gejagt irgendwann auch von den Bundesbehörden, vom FBI, und die haben die glorreiche Idee, Keanu Reeves doch mal in die in die Extremsportszene einzuschleusen, undercover, um da die Identität der Räuber aufzudecken. Und so folgen wir Keanu Reeves dann, wie er Patrick Swayze, den Anführer der Präsidentenbande, wie sie heißen, näher kennenlernt, langsam in die Gruppe natürlich integriert wird. Natürlich gibt es dann die eine oder andere Schwierigkeit, weil er sich auch verguckt in eine Kollegin der Bankräuber, und das Ganze ist untermalt mit einfach coolen Stunts, coolen vor allen Dingen Surfing-Aufnahmen und sonstigen Extremsport-Disziplinen. Und der Film hat einfach einen richtig geilen Vibe und hat natürlich eine ikonische Szene, die großartige Keanu Reeves liegt auf dem Boden und feuert in die Luft-Szene. Und das ist irgendwie, ja, auch so ein richtig geiler Anfang 90er Actionfilm, der irgendwann mal ein Remake bekommen hat, was mich nicht interessiert hat, aber auch der so für sich steht. Der brauchte auch keine Fortsetzung. Das hat alles so gepasst. Das Ende war, hat Sinn ergeben, war gut. Und das sind so Filme, die schon fast in Vergessenheit geraten. Deshalb an dieser Stelle von mir nochmal eine kleine Erinnerung an Gefährliche Brandung, den ich wirklich immer wieder gerne gucke und der für mich auch einer der Top Keanu Reeves Filme ist. Der wird, glaube ich, häufig so ein bisschen belächelt, aber ich muss sagen, ich habe den immer sehr enjoyed, wenn ich den gesehen habe. Und wenn ihr die Chance habt, wenn es den irgendwo im Streaming gibt, schaut da gerne nochmal rein. In großen Schritten gehen wir jetzt weiter zu einem umstrittenen Film, würde ich mal sagen. Und zwar ist es Jagd auf einen Unsichtbaren aus dem Jahr 1992 von John Carpenter. Ich glaube, der wird gemeinhin eher als einer der schlechteren John Carpenter-Filme gesehen. Und ich meine auch, die IMDb-Wertung und sowas sind eher unterirdisch. Ein Film mit Chevy Chase, Daryl Hannah und Sam Neill. Chevy Chase wird eines Tages durch einen Laborunfall unsichtbar. Und natürlich wird ziemlich schnell das, ich glaube, es ist das FBI oder CIA, in Person von Sam Neill auf ihn aufmerksam, die den halt suchen, um sich seiner zu bemächtigen und ja, ihn entweder zu studieren oder ihn vielleicht sogar ja als Attentäter einzusetzen. Er ist dann auf der Flucht und kommt dann irgendwann unter bei der Figur, die von Daryl Hannah gespielt wird. Das ist eine Frau, die er vorher auch schon mal kennengelernt hat. Man muss dazu sagen, dass er anfangs so ein bisschen so ein Yuppie ist irgendwie, also einer, der ja so ein bisschen frauenheldmäßig unterwegs ist und sich ein bisschen geiler vorkommt, als er eigentlich ist. Jetzt entspinnt aber zwischen den beiden eine Liebesbeziehung, und sie hilft ihm mit seiner neuen Gabe, die ja auch gleichzeitig irgendwie eine Last ist, in manchen Situationen zurechtzukommen. Gleichzeitig werden die beiden aber immer noch gejagt von der Regierung, und ja, am Ende kommt es zum großen Showdown. Und das ist so ein Film, den habe ich so oft schon im Fernsehen irgendwie gesehen. Das ist so ein 22:15 Vox-Film oder Kabel 1. Und irgendwie mag ich den. Also ich habe dann auch erst später erfahren, dass der wohl nicht so hoch angesehen ist. Aber für mich ist das so ein kleines Guilty Pleasure vielleicht. Ich mag den richtig gerne, kann den super gucken. Und ich, ja, eine Empfehlung aussprechen ist natürlich schwierig. Das ist schon sehr Special Interest. Aber irgendwie mochte ich Chevy Chase immer in der Rolle. Und die Effekte, meine ich mich zu erinnern, ich habe ihn jetzt auch länger nicht gesehen, aber sind, glaube ich, gar nicht so schlecht gealtert, diese Unsichtbarkeitseffekte. Ich habe auch, glaube ich, so einen Sweet Spot dafür, weil ich fand auch hier den von Paul Verhoeven, wie hieß der nochmal, Hollow Man mit Kevin Bacon, finde ich auch irgendwie cool, auch wenn der eher für Scheiße befunden wird. Aber vielleicht ist das irgendwie so ein kleines Ding von mir, dass ich Filme mit Unsichtbaren mag. Ich mag einfach diese Effekte total gerne, wenn die dann irgendwie sich anmalen oder so und du kannst siehst dann so von hinten das Gesicht quasi, die Maske, die sie sich aufgemalt haben. Ich bin da immer wieder leicht mit zu begeistern. Also Jagd auf einen Unsichtbaren von 1992, meine nächste Empfehlung. Und jetzt komme ich zu einem Film, den habe ich auch schon mal in einem Best-of besprochen, was ich mit der Bezi immer aufnehme oder aufgenommen habe in den letzten Jahren, und zwar den Best-of 1993, Menace to Society, ein Film von den Hughes-Brüdern mit Tyrone Turner, Loris Tate und MC8. Wahrscheinlich wird euch von denen niemandem was sagen, aber ein, ja, was sag man, Ghetto-Milieu-Film, über das Ghetto in Los Angeles der 90er Jahre. Das ist so ein Film, es gibt noch andere Sachen, so wie Boys in the Hood, oder wir haben auch, wenn man jetzt ins Ausland geht, sowas wie La Haine oder City of God, halt so ein Gangster-Film, der in diesem Fall wirklich ein super düsteres und pessimistisches Bild zeichnet, was es bedeutet, in so einer Gegend aufzuwachsen, als farbiger junger Mann, wie schwierig es ist, den Versuchungen der Gewalt, des Verbrechens, des schnellen Geldes zu widerstehen und was das bedeutet für alle, die einem nahestehen, für seine eigene Zukunft und ja, wie man in diesem Sumpf halt einfach sich verlieren kann und wie schwierig es ist, da rauszukommen. Und das ist auch so ein Film, den habe ich früher mal auf VHS gesehen, hatte mein Bruder den dabei und der hat mich damals schon so sehr beeindruckt. Und von mir wieder mal eine absolute Empfehlung, wenn ihr eine Chance habt, den irgendwo zu streamen. Ich weiß es tatsächlich nicht, ich habe den hier im Regal auf Blu-ray stehen oder DVD, glaube ich sogar nur. Wirklich Special Interest und glaube ich nicht so leicht zu kriegen, aber für mich in diesem Genre so ein bisschen die Referenz und einer der besten Filme. Wenn ihr da Bock drauf habt, große Empfehlung, schaut euch Menace to Society an. Super Darsteller gewählt, es sind zum Großteil sehr unbekannte Leute und ich glaube auch Laiendarsteller. Die Regisseure waren, glaube ich, auch noch sehr jung, die den gemacht haben. Hört euch die Best of 1993 Folge an, ich glaube, da habe ich ein bisschen mehr dazu gesagt. Aber ja, wirklich für mich ein kleines Meisterwerk, und sehr, sehr beeindruckend, auf jeden Fall. Als nächstes kommen wir zu dem Jahr 1994 und zu Ed Wood. Ein Film von Tim Burton und ein Film von Tim Burton, der immer so ein bisschen untergeht, wie ich finde. Also zumindest so in der breiten Wahrnehmung. Tim Burton hatte damals ja gerade hier auch Batman und sowas alles gemacht und ich glaube Edward mit den Scherenhänden war auch davor, aber bin mir nicht sicher. Und es sind natürlich dann im kollektiven Gedächtnis eher so die letzten Sachen hängen geblieben. Er hatte dann super viel auch mit Johnny Depp und sowas alles gemacht und weiß ich nicht, Sweeney Todd und Chocolate Factory und hast du nicht gesehen. Und hat so ein bisschen seinen Mojo für mich verloren. Hier hat er aber auch schon mit Johnny Depp zusammengearbeitet und mit Martin Landau, Sarah Jessica Parker und unter anderem Patricia Arquette. Und das ist eine Art Biopic über Ed Wood, den berüchtigten B- bis Z-Movie-Regisseur aus den, lass mich jetzt nicht lügen, 50er Jahren, 60er Jahren, bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls einen jungen Mann, der in Hollywood Fuß fassen möchte und Riesenfan von Orson Welles ist und dessen Schaffen und auch davon träumt, mal ein großer Hollywood-Regisseur zu werden. Er schafft es dann irgendwann, Bela Lugosi kennenzulernen, den Dracula-Schauspieler, hauptsächlich dafür, glaube ich, bekannt. Und überredet den so ein bisschen, mit ihm zusammen ein paar Filme zu machen. Und dabei sind wirklich ein paar Perlen der Filmgeschichte rausgekommen. Absolutes B-Movie-Material. Glenn Orglenda, Bride of the Monsters und ganz, ganz berühmt Plan 9 from Outer Space. Das sind wirklich so Filme, wie man sich das so vorstellt, wenn man ganz schlecht Filme machen möchte. Also mit so Papp-Kulissen, die irgendwie auch im Hintergrund umfallen und irgendwelchen Raumschiffen an Kabeln, die man aber total sieht und irgendwelchen komischen Backdrops, wo alle Leute Schatten drauf werfen und was total Panne aussieht. Und all diese ganzen Memes und diese ganzen, ja, sag ich mal, Klischees über schlechtes Filme machen, sind so ein bisschen begründet oder sind Teil dieses Mythos, auch Ed Wood. Und gleichzeitig ist das aber so unglaublich charmant, diesem Idealisten, sag ich mal, zu folgen und dem zuzuschauen. Und diesem Visionär und diesem Träumer halt, der halt so große Visionen hat und sich nicht unterkriegen lässt und immer weitermacht und seine Vision umsetzen möchte. Und das ist hier auch ganz toll gespielt von Johnny Depp. Und es ist halt einfach ein Film übers Filmemachen. Und das macht einfach unglaublich viel Spaß. Ist aus welchem Gründen auch immer, habe ich das Gefühl, dass der wirklich ganz, ganz wenig nur so in der breiten Öffentlichkeit besprochen wird oder nicht so vielen Leuten ein Begriff ist. Aber schaut da auf jeden Fall mal rein. Also für mich wirklich einer der Top-Tim-Burton-Filme, also auf jeden Fall irgendwie Top 3, würde ich jetzt mal so aus dem Stand raus sagen. Und ein toller Johnny Depp-Film, alle Darsteller wirklich super, sehr liebevolles Set-Design. Der ganze Film ist schwarz-weiß und hat auch mit Tim Burton wirklich genau den richtigen Regisseur gefunden, der das auch mit so einem Augenzwinkern, aber auch gleichzeitig mit so viel Herz umsetzen kann, ohne sich lustig zu machen darüber, sondern das wirklich mit sehr viel Respekt und ja, Bewunderung, würde ich sagen, umsetzt. Also ganz, ganz toller Film und große Empfehlung von mir aus dem Jahr 1994. So, wir kommen, glaube ich, ganz gut durch, sind jetzt schon im Jahr 1995. Und da möchte ich mit euch sprechen über Schneller als der Tod. Der erste Western, über den ich reden möchte, The Quick and the Dead von Sam Raimi. Auch, glaube ich, ein Film in Sam Raimis Filmografie, der eher so ein bisschen hinten überfällt gerne mal, worüber nicht so viel gesprochen wird und der, glaube ich, auch jetzt nicht als das absolute Meisterwerk empfunden wird, aber ein Film, den ich wirklich absolut liebe, der total Spaß macht. Es ist ein Western, es geht darum, um eine Kleinstadt, die tyrannisiert wird von einem, ja, ich sag mal, Bürgermeister, gespielt von Gene Hackman. Und hier wird ein Turnier ausgetragen im, ja, wie nennt man das eigentlich, im Duellieren. Also dieses klassische High Noon, wir stehen uns gegenüber auf der Straße und wer schneller zieht, gewinnt, sag ich mal. Und daran nehmen unter anderem Sharon Stone, Russell Crowe und ein ganz junger Leonardo DiCaprio teil. Und das ist einfach, hat auch so ein bisschen B-Movie-Charme, aber macht einfach unglaublich viel, viel Spaß. Wir haben auch hier wieder ein sehr buntes Charakterensemble. Sharon Stone bringt eine Backstory mit, die sind auf Rache gegen eben jenen Bürgermeister und sieht dieses Turnier als Chance, ihm nahe zu kommen, um ihn am besten im Duell am Ende zu besiegen. Und wir haben natürlich ganz viele, ein ganz buntes Teilnehmerfeld. Und ja, ganz legendär für mich auf jeden Fall die Szene, wo der, ich glaube, es ist ein Marshall oder so, seinen Namen sagt und gefragt wird, wie buchstabiert man das? Und er sagt nur, korrekt. Und das ist einfach einer der coolsten Sätze, die ich selbst noch nie droppen konnte, weil ich werde nie gefragt, wie mein Name buchstabiert werden soll. Von daher, ja, wirklich coole Action-Szenen, mega abgefahrene Charaktere, vor allen Dingen auch Leonardo DiCaprio spielt groß auf und diesen leichten Trash-Charme halt irgendwie, ne? Aber macht total viel Bock. Ist, glaube ich, auch jetzt nicht allzu lang, das Ganze. Ich glaube, so knapp anderthalb Stunden, ein bisschen mehr. Und ey, für mich wirklich von vorne bis hinten ein super Ride irgendwie. Hat noch so einen lustigen kleinen Twist, finde ich, so einen Kniff, den die anwenden, um möglichst schnell beim Duell zu sein. Hat so Sam Raimi typisch auch abgefahrene Kamerafahrten und Kamerawinkel und Perspektiven. Ja, einfach ein super Western. Natürlich überhaupt nicht zu vergleichen mit den super ernsten Spaghetti-Western der 60er Jahre. Aber einfach ein 90er Jahre Western, der die 90er wirklich auch atmet und total viel Spaß macht. Western sowieso so ein Genre, wo ich einfach traurig bin, dass es nicht mehr so gut funktioniert, auch heutzutage im Kino mit so Sachen wie Horizon, wo ich einfach richtig Bock drauf hätte. Aber ab und zu ploppten sie immer mal wieder auf in den 90ern, 2000ern. Und ich habe eigentlich immer relativ viel Spaß, bei den meisten zumindest. So auch hier. Jeder, der mich kennt, der weiß, früher oder später muss auch ein Sportfilm kommen. Und jetzt kommt einer, es wird nicht der letzte sein, aber 1996 kam Tin Cup raus mit Kevin Costner, ein Film von Ron Shelton und in weiteren Rollen René Russo, Don Johnson und Cheech Martin. Hier geht es um einen abgehalfterten Driving Range Golflehrer, Golf-Pro, ehemaligen Golf-Pro, gespielt von Kevin Costner, wirklich absoluter Taugenichts, lebt von der Hand in den Mund, liebt aber das Golfspielen. Und er liebt auch die Frauen. Dummerweise verliebt er sich aber genau in die Freundin seines einzigen Rivalen, der mittlerweile ein sehr erfolgreicher Golfprofi ist. Und angestachelt von diversen Demütigungen und Erniedrigungen seitens dieses ehemaligen Rivalen beschließt er dann auch nochmal, ja, es ernst zu nehmen und professionell sich im Golf zu versuchen. Und ja, schafft es tatsächlich mit ziemlich schnell die Ränge aufzusteigen und so kommt es am Ende zu einem großen Golfturnier. Ich glaube, es sind die US Open. Keine Ahnung, ich habe so null Ahnung von Golf. Alles, was über Videospiel Golf hinausgeht, keine Ahnung. Und ja, es folgt den klassischen, nicht unbedingt den klassischen Sportfilmregeln, aber wir haben auch eine größere Montage in der Mitte. Wir haben eine Liebesgeschichte und wir haben ein großartiges Ende, wie ich finde, mit dem ich mich persönlich auch sehr identifizieren kann. Wir haben liebevolle Charaktere, ja, lustige Situationen, ikonische Momente für mich zumindest, einen coolen Soundtrack und ja, einen meiner absoluten Lieblingssportfilme, würde ich mal sagen. Tin Cup aus dem Jahr 1996, eine große Empfehlung meinerseits. So, nun kommen wir zu einem, ich würde sagen, Thriller- oder Horrorfilm, ein Genre, was ja eigentlich nicht so, dem ich nicht so zugeneigt bin, wie viele vielleicht wissen, die uns regelmäßig zuhören. Und zwar geht es um Cube, ein Film, den ich schon dutzende Male im Fernsehen gesehen habe, irgendwie Anfang der 2000er. Ein Film von Vincenzo Natali mit unter anderem Maurice Dean Wind, Nicole de Boer, Nicky Guardani, das sind alles Namen, die mir überhaupt nichts sagen. Ich glaube, es ist ein kanadischer Film. Und das ist einer der weirdesten Filme, die ich je gesehen habe, so von ihrer Prämisse her. Und zwar geht es darum, dass sich eine Gruppe von Menschen irgendwann wiederfindet in einem würfelförmigen Raum. Und an jeder dieser, an jeder Wände, der Wände dieses Raumes und an der Decke und auf dem Boden befindet sich jeweils in der Mitte eine Luke, die in weitere würfelförmige Räume führt. Die Leute wissen eigentlich, wie sie da hingekommen sind, warum sie da sind, was sie, wie sie wieder rauskommen, erst recht nicht. Das Problem ist, dass in manchen der angrenzenden Räume Fallen platziert sind. Das kann irgendwie eine Säure sein oder irgendwie, was weiß ich, was es da noch alles gibt. Habe ich teilweise auch schon wieder vergessen. Auf jeden Fall werden diese Fallen immer ausgelöst, wenn halt jemand diesen Raum betritt. Oder es sind tödliche Fallen. Das heißt, sie bahnen sich jetzt so den Weg da durch, werfen dann immer irgendwann mal so Stiefel halt, sie haben halt also Klamotten zwar noch an, werfen dann ihre Stiefel vor in diesen Raum, um zu schauen, okay, ist der safe oder nicht. Gehen dann weiter und gucken, wie sie von da aus weiterkommen. Sie finden irgendwann raus, dass diese Räume nummeriert sind auf eine gewisse Art und Weise und haben dann irgendein Mathe-Genie dabei, der dann halt quasi anhand dieser Nummerierung evaluieren kann, okay, wie viele Räume gibt es, wie weit ist die Ausprägung auf der X, Y und Z-Achse, wie viele Räume gibt es, wo ist der Rand, wo ist außen, wo ist der Ausgang, und versuchen dann halt den Ausgang zu erreichen. Super crazy Prämisse, cool umgesetzt, natürlich ist richtig geil, low budget zu filmen auch, weil du hast im Prinzip ja immer nur einen Raum, vielleicht noch einen angrenzenden Raum. Spannend, interessant, krasses Ende. Es gibt meines Wissens nach auch Fortsetzungen. Ich glaube, ich hatte den zweiten, da habe ich zumindest mal den Anfang von gesehen, aber nie mehr davon geguckt. Ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Kultfilm, könnte ich mir vorstellen, in der Horrorgemeinde. Vielleicht auch nicht, vielleicht bin ich auch der Einzige, der den irgendwie cool findet, aber ich weiß noch, dass der mich immer sehr beeindruckt hat, wenn ich den geguckt habe. Und ja, ich weiß gar nicht, ob es den noch irgendwo zu streamen gibt, keine Ahnung. Aber ich fand den immer richtig krass und empfehle ihn euch hier mit Nachdruck. Schaut auf jeden Fall mal da rein. So, 10 Jahre haben wir, 10 Filme. Gute halbe Stunde, würde ich sagen, haben wir jetzt hier gequatscht, ja, genau. Gut, noch 27, ich weiß nicht, worauf ich mich hier eingelassen habe, das könnte relativ lange dauern, ich werde vielleicht auch mal zwischendurch unterbrechen, das kriegt ihr dann aber nicht mit, weil ich dann natürlich einfach die Aufnahme stoppe. Aber ich mache unermüdlich weiter, ich hoffe, ihr könnt es noch einigermaßen aushalten, meine Stimme zu hören. Und ich spreche über einen Film, den ich auch schon mal im Rahmen irgendeiner Challenge, wahrscheinlich irgendwie Geheimtipp oder Empfehlung oder wie auch immer, gedroppt habe, und zwar Verhandlungssache von F. Gary Gray. Ein Film mit Samuel L. Jackson, Kevin Spacey, David Morris und John Rifkin. Und für mich ein nahezu perfekter Thriller. Es geht um einen Geiselverhandlungsführer, gespielt von Samuel L. Jackson, der New Yorker Polizei, bin mir gar nicht sicher, ob es in New York ist oder Chicago oder hast du nicht gesehen, der sich sein Geld damit verdient, indem er halt Geiselsituationen auflöst, indem er verhandelt mit den Geiselnehmern. Eines Tages wird sein Kollege ermordet und er gerät selbst unter Verdacht, eventuell der Mörder zu sein, und findet sich, ehe er sich's versehen kann, selbst in einer Geiselsituation wieder, selbst als Geiselnehmer, um halt die Hintermänner dieses Komplotts gegen ihn ausfindig zu machen und seinen Namen reinzuwaschen. Sein Gegenspieler auf der anderen Seite, wiederum Verhandlungsführer, ist Kevin Spacey. Und die beiden liefern sich wirklich ein super, super cooles Duell über die Distanz, übers Telefon. Und Samuel L. Jacksons Charakter ist natürlich mit allen Wassern gewaschen, weil er sämtliche Geiselsituationen schon kennt und erlebt hat. Und auch das Team auf der anderen Seite an Polizisten natürlich gut kennt und deren Taktiken kennt. Und ja, einfach finde ich von vorne bis hinten ein cleverer, guter Thriller, der irgendwie auch immer so ein bisschen hinten rüberfällt, so wenn man drüber nachdenkt. Aber einfach für mich einer der besten Thriller-Action-Filme der 90er und überhaupt. Auch, glaube ich, in meiner Letterboxd-Liste relativ weit oben. Ich weiß gar nicht, ob 90%, glaube ich, habe ich dem sogar fast gegeben. Also wirklich ein super geiler Film, wie ich finde. Und ich glaube auch ein kleiner Geheimtipp, weil so viele haben den, glaube ich, nicht auf dem Schirm. Also Verhandlungssache. Guckt ihn euch an, wenn ihr die Chance habt, den irgendwo mal zu streamen. Ein großartiger Film. Genauso großartig war ein Film, der 1999 rauskam, und zwar Reine Nervensache. Vielleicht sagt es dem einen oder anderen von euch was, ich denke schon. Es ist eine Komödie von Harold Ramis mit Robert De Niro in der Hauptrolle und gemeinsam mit Billy Crystal und unter anderem Lisa Kudrow in einer Nebenrolle. Es geht um einen Mafia-Boss, Paul Vitti, gespielt von Robert De Niro, der eines Tages von Panikattacken gequält wird, und das macht, was jeder vernünftige Mensch tut, der droht, psychische Probleme zu bekommen. Er sucht sich Hilfe bei einem Psychiater und gespielt von Billy Crystal. Und ja, daraus ergeben sich allerlei ulkige Situationen, sag ich mal. Robert De Niro wirklich in einer fantastischen Rolle. Also Robert De Niro kann ja wirklich alles. Der kann wirklich den Psycho-Killer, den knallharten Mafia-Boss, und hier persifliert er sich so ein bisschen natürlich selbst und macht das aber wirklich ohne Fehl und Tadel. Und gemeinsam mit Billy Crystal wirklich ein ganz, ganz tolles Duo, die eine super, super Dynamik haben. Und es ist halt so, zieht seinen Humor natürlich so aus der Absurdität der Situation und daraus, was für einen Anspruch denken diese Mafiosi alle haben und was das für komische Gesellen sind. Und ja, Billy Crystal weigert sich natürlich anfangs überhaupt diesen Job anzunehmen, aber ja, die Mafia macht einem halt Angebote, die man nicht ablehnen kann. Und ja, natürlich tangiert das Ganze immer mehr auch sein Privatleben. Und ja, am Ende entsteht wirklich eine schöne Freundschaft tatsächlich zwischen diesem sehr ungleichen Paar. Und Billy Crystals Figur ist viel mehr invested, als sie es gerne hätte. Und ja, am Ende ist es wirklich ein ganz, ganz toller Film, eine super Komödie mit einem glänzend aufgelegten Robert De Niro, der seinem Portfolio da nochmal eine neue Facette wieder hinzufügt. Also eine absolute Empfehlung von mir an dieser Stelle. Und damit sind wir mit den 90ern durch und kommen jetzt in die 2000er. Und im Jahr 2000 habe ich mir einen Film rausgesucht, den habe ich schon mal in der Filmzeitreise besprochen, und das wird jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen Film noch häufiger passieren. Aber ich möchte sprechen über Tigerland, ein Film von Joel Schumacher mit Colin Farrell, Matthew Davis und Shay Whigham in der Hauptrolle. Ein ganz, ganz besonderer Film, durch seine Machart vor allen Dingen. Joel Schumacher hat hier eine sehr, ja, fast schon dokumentarische Art des Filmmachens gewählt. Er hat sich hier sehr stark an dieses Dogma 95 gehalten. Das ist so ein Manifest, wo festgehalten wird, so wollen wir Filme machen, um dem Mainstream so ein bisschen entgegenzuwirken, dieser Entfremdung durch Special Effects, durch besondere Schauwerte, wie auch immer, sonst ist ja sehr reduziert. Das sind so Sachen wie, wir drehen nur an Originalschauplätzen, wir drehen nur mit Available Light, wir drehen ja ohne natürlich krasse Spezialeffekte, schon gar keine Computereffekte, keinen krassen Soundtrack im Hintergrund. Und viele dieser Sachen findet man hier wieder. Das Ganze ist ein Anti-Kriegsfilm, würde ich sagen, wobei er gar nicht den Krieg an sich zeigt, sondern die Ausbildung der Soldaten zum Vietnamkrieg. Und eine Figur steht hier ganz besonders im Fokus, das ist die Figur, die von Colin Farrell gespielt wird, der sehr kritisch gegenüber dem Vietnamkrieg und dem Militär im Allgemeinen ist und die ganze Zeit aufbegehrt, also seinen Vorgesetzten nicht gehorcht, absichtlich falsche Dinge tut und so, ja, die eine oder andere Strafe kassiert, die aber auch dann fröhlich absitzt und ja, aber nicht daraus lernt quasi, sondern weiterhin ganz bewusst provoziert und das Ganze fast schon sabotiert. Dann macht er sich natürlich nicht nur Freunde, auch unter seinen Kameraden, und so also kommt es dann natürlich zu Konflikten innerhalb der Truppe, und das, ja, ist einfach unglaublich unterhaltsam. Colin Farrell, glaube ich, in einer seiner wirklich allerersten Rollen, in denen ich ihn jetzt gesehen habe, macht hier wirklich einen super Eindruck. Dazu noch mit dieser Drehweise wirkt das Ganze halt wirklich sehr realistisch, sehr nahbar und eine spannende, coole Story. Ja, auch total unter dem Radar, glaube ich. Und das ist nicht so der erste Film, der einen einfällt, wenn man an Antikriegsfilme denkt. Da sind ja dann andere Sachen schon eher und vielleicht auch ein bisschen bildgewaltiger. Aber hier halt so eine bewusste Gegenthese, so ein bewusster Gegenentwurf. Und von mir auf jeden Fall eine Empfehlung war, wir haben den, glaube ich, im Jahr 2001 besprochen, weil der in Deutschland natürlich später rauskam. Aber ich habe ihn jetzt hier stellvertretend für das Jahr 2000 gewählt. Denn im Jahr 2001 habe ich mich für einen anderen Film entschieden und das mit dem größten Vergnügen, nämlich für Ein Königreich für ein Lama. ein Disney-Film und ich glaube sogar einer der Disney-Meisterwerke-Reihe. Aber einer von diesen Filmen, die auch irgendwie nicht so richtig präsent sind, glaube ich, den meisten. Zumindest die, die ihn nicht kennen, haben da vielleicht schon mal den Namen von gehört, aber ja, man denkt dann doch eher so an die großen Filme, vor allen Dingen der Renaissance Disney-Ära, sowas wie König der Löwen, Schön und das Biest und so weiter, oder halt die klassischen Sachen wie Dschungelbuch oder Schneewittchen, wie auch immer. Und dann, wenn man jetzt in die Neuzeit geht, ist natürlich sowas wie Frozen alles überstrahlend. Und das war so ein Königreich für ein Lama, der kam jetzt so in so einer Zeit, wo diese Renaissance halt so zu Ende ging und ich glaube, Disney so ein bisschen auf der Suche war nach einer neuen Identität. Und hier haben wir einen Film, der so anders ist, finde ich, zu allen anderen Disney-Filmen. Das ist keins von diesen Disney-Musicals, wie wir sie kennen, sondern es ist eine Comedy im weitesten Sinne, eine Slapstick-Buddy-Komödie. Es ist ja ein klassisches Motiv, das klassische Motiv im falschen Körper. Es findet hier durch Magie, wie auch immer, wird hier tauscht hier ein Inka-Herrscher seinen Körper mit dem eines Lamas und dieser Fluch muss dann irgendwie gebrochen werden. Und das Ganze ist wirklich einfach nur ein Fest. Es ist super, super lustig. Ich habe den Film damals als Vorbereitung auf die Filmzeitreise gesehen, damals, also vor 4 Jahren, und war komplett überrascht und auf dem falschen Fuß erwischt. Ich hatte das nicht erwartet und ich habe mich wirklich teilweise bepisst vor Lachen. Also, ganz überspitzt gesagt, wirklich ein super geiler Film. Ich habe ihn auf Englisch geschaut. Es sprechen mit David Spade, John Goodman und Eartha Kitt, die böse Hexe, whatever, spielt. Und ja, einfach so viele coole, lustige Situationen an Physical Comedy, sofern man das bei einem Animationsfilm sagen kann, aber auch total Situationskomik, super zitierbar auch auf jeden Fall. Also googelt einfach mal Pull the Lever, Kronk, wenn ihr das bei Google bei YouTube eingibt. Einer der größten Lacher des Films für mich, hat mich komplett kalt erwischt. Und so in diesem Stil ist der ganze Film. Also das ist einfach nur von vorne bis hinten eine Achterbahnfahrt für eure Lachmuskeln, um das mal so ganz plakativ und King Magazine-mäßig zu formulieren. Für mich damals die größte Überraschung des Jahres 2001, als ich ihn dann nachgeholt habe, 20 Jahre später. Und alle, die ihn noch nicht kennen, sollten den unbedingt mal schauen, weil er direkt wirklich für mich in den Olymp meiner absoluten Lieblings-Disney-Filme aufgestiegen ist. Weil er so anders ist in der Tonalität, weil er so unglaublich lustig ist und weil er mich kalt erwischt hat damals wirklich. Angekommen im Jahr 2002 sprechen wir über einen Film von Christopher Nolan, der, ja, ich sag's immer wieder, ich wiederhole mich da bei jedem Film eigentlich, so ein bisschen ein Schattendasein führt angesichts solcher Filme wie The Dark Knight, wie Inception, wie Interstellar und so. Also Christopher Nolan, der sich ja danach aufgeschwungen hat, einer der größten Autorenfilmer zu sein, hat hier mal einen Film gemacht, wo er zur Abwechslung nicht das Drehbuch geschrieben hat, sondern wirklich eine reine quasi Auftragsarbeit und hat hier einen ganz klassischen, ja, man könnte sagen, Neo-Noir-Krimi gemacht mit Al Pacino in der Hauptrolle und in weiteren Rollen Hilary Swank und Robin Williams. Al Pacino spielt hier einen Polizisten, der nach Alaska fährt, um da einen Mord aufzuklären. Die Figur wird allerdings geplagt von Schlafstörungen, was zum Problem wird, denn in dieser Jahreszeit wird es in Alaska nicht dunkel. Darüber hinaus erfahren wir, dass es eine interne Ermittlung gegen diesen Polizisten gibt, was ihn zusätzlich verfolgt. Und es ist jetzt hier ganz spannend gemacht, dass wir die ganze Zeit diese Schlaflosigkeit haben, und dadurch die Wahrnehmung der Hauptfigur getrübt scheint. Wir wissen irgendwann nicht mehr, was ist jetzt wirklich passiert, was ist vielleicht nur Einbildung, was ist Traum, inwiefern hat er noch die Kontrolle über das, was er macht und wie er handelt. Und das alles vor diesem Hintergrund der Mordermittlung, bei denen ihm Hilary Swanks Figur hilft, ist einfach super, super spannend. Hat so ein oder zwei, sag ich mal, Kritikpunkte. Wenn ihr das genau wissen wollt, hört euch gerne die Filmzeitreise-Folge dazu nochmal an. Aber durchaus finde ich ein sehr solides Erstlingswerk, was einen Langspielfilm angeht. Damit hat er gut vorgelegt, der gute Christopher Nolan. Spannend, coole Schauwerte durch die Location natürlich. Darsteller super, Robin Williams hier in einer ganz ungewohnten Rolle für ihn, aber auch super überzeugend. Und ja, einfach ein klasse Thriller, über den viel zu wenig gesprochen wird und der, wenn man über Christopher Nolan spricht, gerne mal vergessen wird oder so hinten rüberfällt. Also ein ganz, ganz toller Film. Der nächste Film auf meiner Liste aus dem Jahr 2003 ist Open Range. Wieder ein Western, diesmal von Kevin Costner, der großer Western-Freund ist, sowohl als Regisseur als auch als Darsteller, der gerne mitwirkt. Und hier spielt er auch mit an der Seite von Robert Duvall, Annette Bening und Michael Gambon. Und es ist eine ziemlich klassische Western-Story, würde ich mal sagen. Wir folgen hier einer Gruppe von, ich glaube, Rinderfarmern, Viehtreibern, wie auch immer man sie nennen mag, die eines Tages in eine Stadt kommen, die tyrannisiert wird von dem ortsansässigen Sheriff, Marshal, whatever. Es kommt dann natürlich irgendwann zur Auseinandersetzung zwischen dieser Gruppe und diesem Marshal und seinen Leuten. Und das endet natürlich in fantastischen Shootouts. Super gefilmt, einfach on location. Kevin Costner kann man, finde ich, eigentlich blind vertrauen, was das Western-Genre angeht. Ich finde jetzt auch gerade auch Horizon, die Reihe, die er jetzt angefangen hat vor ein paar Jahren, fand ich einen super Auftakt. Ich würde gerne den zweiten Teil sehen. Das steht ja so ein bisschen in den Sternen, ob Teil 3 und 4 überhaupt kommen. Aber ich finde, das Western-Genre ist viel zu unterrepräsentiert. Und das hier ist auch so ein Film, ich glaube, der ist komplett untergegangen. Also das könnte vielleicht wirklich ein Geheimtipp für euch sein, falls ihr da noch nie was von gehört habt. Aber die Shootouts sind auf jeden Fall cool. Viel mit Wirework gemacht, On-Location gedreht halt, tolle Sets, anständige Kostüme, wirklich einfach super hochwertig gemacht, aber jetzt halt nicht so ein riesen Big-Budget-Film und eher ein bisschen nischig. Aber ich finde, den kann man super gucken. Ist ein bisschen lang, ist so fast 2,5 Stunden lang ungefähr, also da muss man schon durch. Vielleicht ist das ein kleines Problem dann von Kevin Costner doch, dass er da immer sehr ausschweifend ist. Aber ich glaube, das ist was, was dem Western-Genre auch so ein bisschen inhärent ist, dass man sich da gerne mal verliert in der einen oder anderen schönen Landschaftseinstellung und den tollen Bildern. Aber wenn ihr Bock auf Western habt und den vielleicht noch nicht kennt, von meiner Seite auf jeden Fall eine große Empfehlung. Ist jetzt kein Meisterwerk, aber wirklich ein schöner, nischiger Film. In einer Zeit, wo halt einfach kaum bis gar keine Western rausgekommen sind. Und das ja, hält ja leider bis heute an. Das sind ja wirklich absolute, ja, Ausnahmeerscheinungen in so einem Filmjahr, wenn da mal ein ansprechender Western rauskommt. Und ja, bei Kevin Costner macht man aber eigentlich selten was falsch. Der nächste Film, ein weiterer Sportfilm. Und zwar geht es diesmal um American Football. Aus dem Jahr 2004, Friday Night Lights, ein Film über eine Highschool-Football-Mannschaft, also mal fernab von dem ganzen Glamour und Hochglanz NFL-Football, geht es hier um, ich glaube, eine texanische Highschool-Mannschaft und wir lernen die Spieler bzw. Trainer und Verantwortlichen auch in ihrem Privatleben sehr viel kennen. Das ist so eine Art Ensemblestück. Also wir folgen hauptsächlich dem Trainer, gespielt von Billy Bob Thornton, aber auch einigen Spielern, Star Quarterback, Star Running Back. Da spielen mit Lucas Black, Garrett Hedlund, den ich gleich auch nochmal in einem anderen Film habe, Derek Luke. Viele Schauspieler, die man davor und danach nicht mehr so viel gesehen hat. Realisiert wurde der Film von Peter Berg und Josh Pate. Auch das zwei Namen, die ich danach nie wieder gehört habe. Der Film wurde danach, hat danach eine Fernsehserie noch inspiriert. Und das Spannende und Interessante finde ich tatsächlich, wie hier diese Dynamik innerhalb dieser kleinen Stadt dargestellt wird, was für ein Druck auf diesem Highschool-Football-Team lastet, auf dem Trainer, der bei jeder Gelegenheit angesprochen wird, von ne, irgendwie beim Einkaufen auf der Straße von irgendwelchen Leuten, von den Eltern der Spieler natürlich, die für ihre Söhne eine große Sportlerzukunft sehen, die unbedingt wollen, dass ihre Spieler im Mittelpunkt stehen, dass sie aber auch gesund bleiben, sich nicht verletzen. Dann, was die Spieler selbst für Probleme haben, Erwartungen zu erfüllen, die ihrer Eltern, die der Fans, die ihrer Freundin. Einfach, was das für eine Dynamik auslöst in den USA, wo ja Highschool- und College-Football sehr, sehr groß ist und sich da richtig viele Leute mit identifizieren. Aber die Leute halt nicht wie irgendwelche NFL-Stars in riesigen Villen wohnen, sondern ja, deine Nachbarn sein könnten quasi. Und dann gibt man denen halt gerne mal nochmal den einen oder anderen Ratschlag mit oder ja, drückt denen einen dummen Spruch. Und das finde ich ist hier einfach super spannend erzählt und zeigt halt mal eine andere Seite von Sportfilmen. Es geht jetzt nicht um die großen Meisterschaften, also es geht schon um eine Meisterschaft, aber jetzt nicht um, keine Ahnung, Weltmeisterschaften oder wie auch immer, sondern es ist in vergleichsweise kleinem Rahmen, aber trotzdem entspinnen sich halt die gleichen Dramen oder ähnliche Dramen wie halt auf der großen NFL-Bühne. Und einfach super spannend gemacht für alle Leute, die Sportfilme mögen und die American Football mögen. Es gibt da gar nicht so unglaublich viele gute Filme, sowas wie Draft Day natürlich oder Any Given Sunday sind auf jeden Fall Beispiele, aber Friday Night Lights gibt es glaube ich auch ganz easy zu streamen. Für mich ein, ja, mal ein etwas anderer Sportfilm, der aber natürlich die gleichen Knöpfe drückt mit den gleichen, mit einer ähnlichen Dramaturgie und da bin ich ja einfach sehr anfällig und dankbar für solche Filme. Im Jahr 2005 kommen wir jetzt zu einem Film, den würde ich so ein bisschen als Guilty Pleasure von mir bezeichnen, auch wenn ich ihn jetzt länger nicht gesehen habe. Und zwar rede ich über Vier Brüder, Four Brothers von John Singleton. Das ist der Mann, der auch Boys in the Hood gemacht hat und Shaft. Und hier geht es um vier Adoptivsöhne, deren Adoptivmutter eines Tages bei einem ja, ganz normalen, sag ich mal, Überfall auf einen Supermarkt quasi zufällig erschossen wird. Und die vier Brüder, alle im erwachsenen Mannesalter, kehren jetzt nach Hause zurück zur Beerdigung und ja, machen sich dann selbstständig auf die Suche nach den Mördern. Ist also ein klassischer Revenge-Flick. Die vier Brüder werden gespielt von Mark Wahlberg, Tyrese Gibson, Andre Benjamin, das ist hier der Dude von Outcast, der davor in Be Cool zum ersten Mal mitgespielt hat, haben wir auch in der Filmzeitreise drüber gesprochen. Und Garrett Hedlund noch einmal, der auch bei Friday Night Lights dabei war. Und ja, das ganze Ding ist eigentlich ein Mark Wahlberg-Vehikel. Also ich finde die alle ganz gut. Es geht nicht nur die ganze Zeit um Ballereien und Schießereien, sondern auch viel um die Dynamik unter diesen vier Adoptivsöhnen, Adoptivbrüdern in dem Fall dann, die auch alle super miteinander spielen und das, wie ich finde, auch sehr glaubwürdig rüberbringen. Aber das Ganze ist schon die Mark Wahlberg Show. Und ich mag Mark Wahlberg. Ich bin da schuldig im Sinne der Anklage. Ich glaube, der ist ziemlich umstritten. Manche können ihn überhaupt nicht mehr sehen. Ich mag auch nicht alles, was er gemacht hat, aber gerade so um diese Zeit, wo dann auch ja irgendwie Departed und alles reingefallen ist, fand ich Mark Wahlberg schon ziemlich gut. Ich mochte ja auch Shooter sehr gerne, der auch ein absoluter Trash-Action-Film ist. Aber ja, hier auf jeden Fall gute Action, gut inszeniert, gute Darsteller, gute Chemie. Das Ganze ist ein Remake, meine ich, von irgendeinem Western-Film, hatte ich gerade noch mal irgendwo nachgelesen. Jetzt aber angesiedelt halt in der damaligen Jetzt-Zeit. Und ich finde, den kann man ganz gut gucken. Ich glaube, der ist jetzt nicht so super gut bewertet, aber für etwas unter 2 Stunden kann man sich den gut reinziehen. Ist ja aus dem Jahr 2005, ist in Deutschland im November 2005 rausgekommen. Das heißt, wir werden vielleicht auch nochmal in der Filmzeitreise im November drüber sprechen. Dann etwas ausführlicher. Ich hätte auf jeden Fall Bock, den zu besprechen. Mal schauen, ob ich dann dabei bin. weil ich echt Bock habe, den mal wieder zu sehen. Ich habe ihn, wie gesagt, länger nicht gesehen, aber ich erinnere mich, dass ich den immer sehr mochte. Und deshalb ein kleiner Tipp an dieser Stelle. Und jetzt kommen wir zu einem vielleicht etwas umstrittenen Film. Denn es geht um OSS 117. Ein französischer Film. Und jetzt kommt es wieder. Französische Namen ist immer... der ist von Michel Hazanavicius. Das ist, glaube ich, auch der Regisseur von The Artist gewesen. Der Stummfilm, der Anfang der 2010er Jahre einen Oscar für den besten Film bekommen hat. Und auch in The Artist hat mitgespielt Jean Dujardin, der jetzt auch hier den titelgebenden Agenten, Geheimagenten OSS 117 verkörpert. In weiteren Rollen Benice Bejo und Or Attica. Ja, ich habe es jetzt versucht auszusprechen. Die OSS-Reihe ist eigentlich eine Agenten-Romanreihe, ähnlich James Bond, aber ich glaube sogar älter als James Bond. Und da gab es auch einige Fernsehfilme und so weiter. Und dieser Film ist jetzt Auftakt einer eher Parodie-Reihe, die so ein bisschen die Vorlage natürlich nutzt, um sich auch über die James-Bond-Filme aus den 60ern so ein bisschen lustig zu machen. Denn wir haben hier einen Agenten, der ja eigentlich ziemlich tollpatschig ist, dabei gleichzeitig noch hochgradig unsensibel, rassistisch, sexistisch ist, gleichzeitig aber ein totaler Frauenheld. Also das Ganze spielt so ein bisschen halt mit dem, ja, wirft so einen heutigen Blick auf diese Agentenfilme aus den 60er Jahren und diese Figur des, ja, juppiehaften, sprücheklopfenden Frauenhelden Geheimagenten. Das ist natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, der Humor dieses Films. Bei mir funktioniert es halt total. Also gerade der erste Teil, es wurde dann eine komplette Trilogie daraus. Überragend, aber auch die folgenden Teile richtig gut. Wenn man auf so eine Art Humor steht und das auch lustig findet, dann hat man da, glaube ich, viel Spaß. Wenn man jetzt sagt, naja, so rassistische, sexistische Witze sind jetzt nicht so meins, dann sollte man lieber Abstand nehmen, denn davon gibt es hier einige. Ich finde, dass Jean Dujardin super geil spielt, diese Rolle. Also er verkörpert das wirklich auf so eine großartige Weise und ja, einfach kompetent umgesetzt, super gefilmt, tolle Schauplätze. Ich weiß, es geht irgendwie um darum, dass OSS 117 den Mord eines anderen, oder den Tod eines anderen Agenten in Ägypten aufklären soll. Und dann gibt es noch irgendwie ein sowjetisches Schiff, was im Suezkanal verschwunden ist. Also klassische Blablabla-Agenten-Story. Aber einfach unheimlich witzig. Der Culture Clash natürlich total zentral. Großartig übrigens synchronisiert von Oliver Kalkofe, OSS 117. Und ja, einfach für mich großartiger Humor und eine der besten Komödien der 2000er. Soweit würde ich mich aus dem Fenster lehnen. Im Jahr 2007 habe ich mich entschieden für Funny Games US, so zumindest der deutsche Titel. Im Englischen hieß er einfach Funny Games und es ist ein Remake, ein 1:1 Bild-für-Bild-Remake des Original Funny Games aus von Ende der 90er. Damals inszeniert von Michael Haneke, einem österreichischen Regisseur, und auch jetzt wieder inszeniert von Michael Haneke, in diesem Fall für den amerikanischen Markt. Ich muss gestehen, ich habe Funny Games, ich habe den einmal, glaube ich, gesehen, weil ich da während des Studiums mal eine Gegenüberstellung der Trailer vor allen Dingen gemacht habe. Und deshalb habe ich Funny Games US tatsächlich häufiger gesehen. Ich weiß, eigentlich ein Sakrileg, aber das finde ich sehr gut. Ich kann mir vorstellen, dass das Original mindestens genauso gut ist. Mitspielen Naomi Watts, Tim Roth, Michael Pitt und Brady Corbett. Das ist ein Film, hier geht es um eine Familie, Vater, Mutter, Kind, die so einen Wochenendurlaub, glaube ich, in einem Ferienhaus verbringen und eines Abends klopfen da zwei junge Männer an und ich glaube, die wollen am Anfang nur sich ein paar Eier borgen oder fragen, ob die noch ein paar Eier im Haus haben, die sie nutzen können. Die Jungs sind aber ziemlich aufdringlich Und so ein bisschen ist der Familie das nicht ganz geheuer. Und irgendwann eskaliert auch die ganze Situation, als sie dann von ihrem Grundstück entfernen möchten. Ja, kommt es zu einem Gewaltausbruch. Und die Familie findet sich fortan quasi als Geisel wieder dieser beiden Jungs. Und es stellt sich heraus, dass das totale Sadisten sind, die sich einen großen Spaß daraus machen, die zu quälen, psychisch und physisch. Und das Ganze hat noch einen ziemlich krassen Twist auf der ja, Meta-Ebene, würde ich sagen, der einen auf jeden Fall in dem Moment ziemlich krass kalt erwischt, wo man überhaupt nicht mitrechnet, und der das Ganze wirklich super krass dramatischer und aussichtsloser für diese Familie macht. Und ja, am Ende ist es einfach ein richtig, richtig harter Film, wie ich finde. Nicht, weil da jetzt irgendwie super krass Gore oder so ist, sondern weil dieser Psychoterror von den beiden Jungs einfach so erdrückend ist und auch super gespielt. Gerade Michael Pitt liefert hier eine, finde ich, herausragende Leistung. Würde ich jetzt nicht unbedingt dem Horrorgenre zuordnen, aber auf jeden Fall dem Thriller-Genre, und ist auf jeden Fall ein Nailbiter, würde ich mal sagen. Also den sollte man mal gesehen haben. Oder wenn man halt Bock hat, das gerne das österreichische Original. Aber auch, ich finde, mit dem US-Remake macht man hier nichts falsch. Es ist quasi Bild für Bild neu gedreht worden. Ja, muss man halt gucken, worauf man mehr Bock hat. Ich habe den halt zuerst gesehen. Damals, ich habe mir den mal irgendwann aus der Videothek ausgeliehen, als es noch Videotheken gab. Und hatte dann nicht so die Riesenlust, halt mir nochmal den gleichen Film nochmal anzuschauen auf im Original. Aber vielleicht hole ich das ja irgendwann mal nach. Seht diese Empfehlung also für beide Filme. Welchen davon ihr schaut, ist egal, aber einen solltet ihr auf jeden Fall gucken, weil sind echt gut. So, die ersten 20 Filme haben wir geschafft. Falls überhaupt noch irgendjemand dabei ist. Schön, dass ihr so lange durchgehalten habt. Wir sind jetzt im Jahr 2008 und jetzt komme ich mal mit was ganz anderem. Auch nicht unbedingt ein Geheimtipp für, sag ich mal, Cineasten und Filmnerds, aber vielleicht für den einen oder anderen schon. Und zwar rede ich über Waltz with Bashir aus dem Jahr 2008. Ein Film von Ari Folman. Und das ist, der Film ist einfach sehr besonders, A, wegen natürlich der Geschichten, die er erzählt, aber er besticht durch einen ganz besonderen Look und eine ganz besondere Machart, denn es ist ein Dokumentarfilm, aber als Comic umgesetzt. Es geht hier um den Libanon-Krieg aus den 80ern, wo ja Israel und der Libanon die beiden Kriegsparteien waren, und Ari Folman, der Regisseur, war damals als israelischer Soldat im Libanon stationiert und führt jetzt hier in diesem Film Interviews mit ehemaligen Kameraden und Weggefährten, und deren Erzählungen sind dann halt, sowohl die Interviews sind als Comic dargestellt und auch deren Erzählungen sind als kurze Comic-Episoden, sag ich mal, in dem Film drin. Und das Ganze bekommt aber noch so eine, ja, teilweise etwas surreale, fantastische Ebene irgendwie, dass manche Sachen halt verzerrt sind in der Erinnerung und gewisse Sachen immer wieder auftauchen, und so bekommt das, ja, wird es halt sehr eindrücklich. Also ich finde es schon spannend, dass man für so ein Thema, so ein ernstes Thema, wo es ja viel um Traumabewältigung und sowas geht, sich halt dieses, ja, eigentlich schon fast kindliche, diese kindliche Inszenierungsart, sag ich mal, ausgesucht hat, um das Ganze vielleicht einfach auch zugänglicher zu machen, aber dadurch verliert es nichts an seiner Wucht und an seinem Impact, sag ich mal, den es hat, und an seiner Emotionalität auch. Das finde ich auch total spannend, weil du hast auch die Figuren, die hier die Geschichten erzählen, sind alles Comicfiguren, und du hast viel so mit Voice-Over gearbeitet wird. Aber der Film bleibt auf jeden Fall durch diesen Stil halt auch besonders stark in Erinnerung, was vielleicht auch mit ein Grund dafür war, dass man sagt, man will sich jetzt, will nicht noch eine Antikriegsdokumentation machen, wo du einfach Talking Heads hast und dann vielleicht irgendwelches Archivmaterial, sondern du kannst jetzt wirklich die Erinnerungen, die geschildert werden, du musst sie nicht reenacten, sondern du kannst sie wirklich auf eine ganz besondere Art und Weise zum Leben erwecken, die vielleicht auch nicht immer physikalisch, logisch oder richtig ist, sondern aus der Imagination der Erzählenden halt heraus wächst. Und wirklich total spannendes Konzept. Ich weiß gar nicht, ob der auch mit dem Oscar ausgezeichnet wurde oder zumindest Oscar nominiert war. Aber ein sehr sehenswerter Film. Natürlich sehr nischig auch. Aber wirklich ein Eintrag in der Filmgeschichte, der jetzt ja mal heraussticht und wirklich was anders macht und was anderes versucht. Also eine große Empfehlung. Ich weiß nicht, ob man den irgendwo gerade streamen kann. Aber wenn ihr die Chance habt und euch auch mal so einem ernsteren, härteren Thema widmen wollt, dann ist das auf jeden Fall eine große Empfehlung. Von diesem ernsten Thema kommen wir jetzt wieder zu einem heiteren Thema und wieder zu einem Sportfilm. Das darf hier nicht zu kurz kommen. Aus dem Jahr 2009 möchte ich über The Damned United sprechen. Das ist ein Film nach einer wahren Geschichte, frei erzählt nach einer wahren Geschichte und nach einem Buch, das darüber geschrieben wurde. Wobei so ein bisschen umstritten ist, ne, wie viel Wahrheitsgehalt da drin steckt und ob das alles wirklich genau so passiert ist und da auch ja, einige sich beschwert haben über ihre Darstellung in dem Buch oder in dem Film. Aber im Endeffekt geht es um den britischen Fußballtrainer Brian Clough, der in den 60er Jahren oder 60er oder 70er Jahren Nachfolger des Trainers Don Revie bei Leeds United wird. Don Revie war eine absolute Legende bei Leeds United, hat mit denen irgendwie alles gewonnen in den 60ern und Anfang der 70er. Und Brian Clough ist ein junger Trainer, der auch einige Erfolge vorzuweisen hat. Der hat eine Mannschaft, ich glaube Derby County oder ich weiß gar nicht genau, aus der zweiten Liga in die erste britische Liga geführt und da, glaube ich, auch ist da auch Meister geworden und hat Don Revie so ein bisschen als seinen Intimfeind ausgemacht, weil er ihn scheinbar disrespected hat, als sie mal aufeinander getroffen sind, als Derby County halt noch ein kleines Licht war und Leeds United schon der große Überverein. Und er hat sich jetzt so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, wenn ich zu Leeds United komme, werde ich noch erfolgreicher, noch besser und noch größer, eine noch größere Legende werden als Don Revie bei Leeds United und ich werde zeigen, dass ich der bessere Trainer bin. Und das Ganze ist jetzt nicht so ein klassischer Sportfilm, der so die üblichen Sachen abhakt, sag ich mal, denn die Geschichte verläuft auch ganz anders. So viel kann man jetzt schon mal vorwegnehmen, denn die Amtszeit von Brian Clough bei Leeds United war nur 44 Tage, denn es war ein absolutes Desaster und er ist wirklich krachend gescheitert. Und der Film behandelt so ein bisschen ja die Gründe, die vielleicht dazu geführt haben, warum es eben nicht geklappt hat, warum er, obwohl er ein super Trainer war, es nicht geschafft hat, den Erfolg zu bringen oder zu halten, den Leeds United die Zeit hatte. Da gibt es einige Erklärungsansätze, natürlich eine gewisse, sag ich mal, Anti-Haltung gegen die Spieler, die ja vorher quasi seine Gegner waren. Dann gibt es da eine Auseinandersetzung mit seinem langjährigen Co-Trainer, den er nicht mitgenommen hat nach Leeds United am Ende. Und ja, der Film springt immer so in den Zeiten hin und her, von den Anfangsjahren von Brian Clough bei Derby County und wie er dann es geschafft hat bis in die erste Liga und bis zum Trainerposten bei Leeds United und der sehr kurzen Amtszeit. Und geht auch noch so ein kleines bisschen dann darüber hinaus. Und das ist so ein Film, der auf einer wahren Begebenheit beruht, wo man dann am Ende gerne mal nochmal alles nachliest, wie war es denn wirklich und was ist da alles passiert. Und allein das macht schon richtig viel Spaß. Ich habe gar nicht gesagt, wer mitspielt. Brian Clough wird gespielt von Michael Sheen. Dann haben wir noch Timothy Spall, Colm Meaney und Stephen Graham. Also britische Schauspieler, die man alle kennt, spielen hier mit. Und ja, ist einfach ein ganz netter Film. Ich finde Fußballfilme, Fußballsportfilme immer schwierig. Fußball ist jetzt nicht so ein Sport, den man sehr gut filmen kann für so eine, für einen dramatischen Stoff, weil es sehr schwierig ist, ja, das Niveau der Schauspieler glaubhaft darzustellen, dass das wirklich Fußballer sind. Das Problem ist auch, dass sich viel halt am Fuß abspielt mit dem Ball und dass du häufig dann nur so die Oberkörper gefilmt hast, wie die halt irgendwie so rumlaufen, um ja, das halt so ein bisschen zu kaschieren. Da sind andere Sportarten wie jetzt, sag ich mal, Baseball oder Football, wo die halt eigentlich die ganze Zeit nur Helme tragen und du gar nicht erkennst, wer da unter dieser, unter diesen Rüstungen drunter ist, ein bisschen dankbarer, was so die, die Filmbarkeit, sag ich mal, angeht. Aber der Film hat jetzt auch gar nicht so unglaublich viele Sportszenen, was ich auch ganz gut finde. Also es geht halt mehr so um das Drumherum. Michael Sheen steht hier ganz klar im Mittelpunkt und liefert eine sehr interessante Performance, sehr vielschichtig, also kann wirklich von total unsympathisch bis man hat Mitleid mit ihm, bietet er da irgendwie alles. Der Film ist, wie gesagt, ein bisschen umstritten. Familien aller Beteiligten haben sich manchmal so ein bisschen negativ geäußert. Ich glaube, hauptsächlich auch über das Buch. Ich glaube, der Film hat versucht, das so ein bisschen wieder gerade zu rücken. Aber einfach sehr unterhaltsam. Also, schöner Sportfilm, knapp über 90 Minuten. Inszeniert von Tom Hooper. Weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Aber ja, kann man sehr, sehr gut gucken. Als nächstes auf meiner Liste steht Unstoppable von Tony Scott. Auch so ein Film, wo ich denke, oder wo ich das Gefühl habe, solche Filme werden kaum noch gemacht. Ein Actionfilm, aber eher der etwas anderen Sorte. Es geht hier darum, dass ein Güterzug, ein herrenloser Güterzug unterwegs ist. Durch irgendwie so ein Missgeschick von irgendwelchen Gleisarbeitern ist dieser Zug führerlos unterwegs und verfügt auch nicht über so einen Totmannschalter, der ihn halt automatisch zum Stehen bringt, sondern der fährt jetzt quasi mit Vollspeed über eine eingleisige Bahnstrecke. Das Problem ist nicht nur, dass er führerlos ist, sondern dass er auch noch irgendwie, ich weiß ja nicht, ob der Atommüll gelagert hat oder irgendwelche giftigen Chemikalien. Auf jeden Fall sollte dieser Zug entgleisen, dann droht eine große Katastrophe. Und man unternimmt einige Versuche, um das Ganze, um den Zug zu stoppen. Da wird versucht, per Hubschrauber einen Lokführer auf dem Zug abzusetzen oder von vorne mit einem Zug anzudocken und dann den auszubremsen. Das klappt alles nicht. Und am Ende ist es Denzel Washington, der als Zugführer auf dem gleichen Gleis unterwegs ist mit seinem Zug und Chris Pine, die dann mit ihrer Lok quasi von hinten an den Zug andocken und den so bremsen wollen. Weitere Rollen werden gespielt von Rosario Dawson und Kevin Dunn. Und das ist einfach mal so ein ganz geradliniger Actionfilm, wo es jetzt aber nicht um Shootouts und Martial Arts oder sowas geht, sondern mal um ein vielleicht etwas weltlicheres Problem. Und gut inszeniert, tolle Bilder, Tony Scott-mäßig natürlich so ein bisschen freaky immer so, was so Transitionen und sowas angeht und Hubschrauberflüge. Ich glaube, der ist so knapp über anderthalb Stunden lang. Also kann man ganz easy weggucken. Basiert, glaube ich, auch auf einer echten Geschichte, aber das ist in dem Fall vollkommen egal. Und ja, ist wahrscheinlich so ein Double-A-Film gewesen mit so knapp 100 Millionen Dollar Budget. War, glaube ich, auch nicht sehr erfolgreich. Aber immer, wenn ich den geguckt habe, war ich sehr gut unterhalten. Und ist so ein bisschen so ein Überraschungshit, würde ich sagen. So ein Hidden Gem irgendwie einfach. Man rechnet überhaupt nicht damit, guckt den und sagt nach den anderthalb Stunden, ach Mensch, hier hätte meine Zeit auch schlechter verbringen können. Das war doch ganz nett. Ebenfalls ganz nett ist Moneyball von 2011, ein weiterer Sportfilm, der allerdings ja fast gar nichts mit Sport an sich zu tun hat, sondern es geht mehr um das Sportmanagement. Ein Film von Bennett Miller mit Brad Pitt in der Hauptrolle und allein dadurch kann es schon eigentlich kein Geheimtipp sein, aber einfach ein Film, den ich sehr schätze. Aber es geht um Baseball und ich muss sagen, ich habe von Baseball nicht wirklich viel Ahnung. Das ist so ein bisschen wie Brennball, habe ich das Gefühl. Aber das ist auch vollkommen egal, denn hier geht es vielmehr darum, wie man vielleicht ein erfolgreiches Baseballteam zusammenstellt. Es geht in diesem Film um die Oakland A's. Das ist wohl auch nach einer wahren Geschichte. Und die Oakland A's sind wohl ein recht erfolgreiches Baseball-Team. Zumindest spielen sie immer relativ weit oben in der Tabelle mit. Wenn es dann aber an die Playoffs geht, also quasi um das Turnier, um die Meisterschaft, dann versagen ihnen immer auf den letzten Metern die Kräfte. Und irgendwie scheint man so ein bisschen in der Sackgasse festzustecken. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Irgendwie kommt man nicht richtig voran. Und deshalb beschließt der Teammanager einen ganz progressiven neuen Ansatz und möchte ein neues Team zusammenstellen oder sich neue Spieler zusammen scouten. Nicht so, wie man es immer gemacht hat, nämlich mit Scouting und man guckt sich die Spieler an und erfahrene Trainer geben ihre Tipps ab und haben vielleicht ein gutes Bauchgefühl und können vielleicht irgendwie voraussehen, wie diese Spieler performen, sondern ganz schlicht und einfach mit Analytics, mit Statistiken, mit ganz billigen Zahlen, schwarz auf weiß. Und da kommen dann Spieler raus, die vielleicht gar nicht so bekannt sind und gar nicht so teuer vor allen Dingen auch, die aber vielleicht im Zusammenspiel dann ein Gewinnerteam formen können. Das sind jetzt nicht die strahlenden Helden, nicht die Spieler, mit denen man die Massen begeistert, die viele Tickets für einen verkaufen, sondern eher einfach Performer, die vielleicht auch nur einen Skill haben, den sie besonders gut können. Aber wenn man da die richtige Mischung findet, könnte man erfolgreich sein. Und das ist an sich eigentlich nur eine Story von vielen Talking Heads in irgendwelchen Konferenzräumen und Brad Pitt, der sich gegen die Widerstände im Club durchsetzen muss und gegen seinen Coach und gegen die Scouts und gegen die Besitzer des Teams und gegen die Fans natürlich auch. Und ist einfach ein super Film. Der ist ein bisschen länger, so etwas über 2 Stunden, würde ich sagen. Aber für so einen Sportfilm ohne großartige Sportaufnahmen, sage ich mal, da ist jetzt nicht so viel zu sehen, einfach verdammt unterhaltsam, weil Brad Pitts Figur total nachvollziehbar ist und er das einfach auch auf seine coole Art richtig gut rüberbringt. Das Spiel noch mit Jonah Hill, der spielt so einen Computer-Nerd, College-Absolventen, der Brad Pitt halt hilft, mithilfe dieser Analytics die Spieler zu finden. Dann war Philip Seymour Hoffman noch dabei und Robin Wright noch in einer Nebenrolle, Chris Pratt. Und einfach ein netter Sportfilm, wenn man aber keinen Bock auf Sportfilme hat. Und Brad Pitt kann man sich sowieso immer angucken, von daher auch da eine Empfehlung von mir. Jetzt kommen wir zu einem großen Guilty Pleasure von mir. Ein Film, der auch eine Trilogie gestartet hat und auch absolut kein Geheimtipp ist, aber den ich einfach liebe. Und zwar reden wir über Pitch Perfect von 2012 von Jason Moore. Mit unter anderem Anna Kendrick, Rebel Wilson, Anna Kemp, Brittany Snow. Es geht um eine Figur, gespielt von Anna Kendrick, die an eine Universität kommt. Anna Kendrick spielt hier eine junge Frau, die sehr Musik begeistert ist und eigentlich bei einem großen Plattenlabel arbeiten möchte. Sie findet sich aber hier ziemlich schnell wieder in einer Gruppe aus Frauen, die zusammen eine A Cappella-Band haben und damit immer im, ich weiß nicht, ob das irgendwie regionale Wettkämpfe sind, antreten, ein Battle of the Bands mit A Cappella-Musik, also Musik, wo sie auch die Instrumente quasi mit dem Mund erzeugen und gleichzeitig natürlich noch singen. Und es ist ein Musikfilm mit coolen, fetzigen Musiknummern, sehr lustigen Charakteren, wie ich finde, und einfach so ein totales Guilty Pleasure von mir. Also ich höre die Musik tatsächlich teilweise immer noch im Auto, die Playlists, und die Versionen von denen sind echt ganz cool. Das sind häufig dann so Mashups aus verschiedenen Titeln. Und ist einfach, also ich mag die ganze Trilogie sehr gerne, wobei die so sukzessive dann schlechter wurden. Aber Teil 1 finde ich wirklich noch hervorragend. Der funktioniert für mich auch noch am besten. Das Ganze erzählte sich dann irgendwie so ein bisschen aus und im dritten Teil wusste man auch nicht mehr so genau, was man machen will, wie man diese Geschichte noch weiterspinnen will, und ist dann total in eine ganz andere Richtung abgedriftet. Auch noch okay, aber Teil 1 finde ich am besten. Ich hoffe noch auf den vierten Teil. Vielleicht haben wir irgendwann das Glück und er kommt. Aber solange das noch nicht der Fall ist, schaue ich gerne auch den ersten Teil vor allen Dingen noch immer. Im Jahr 2013 kommen wir zu einem Film von Bong Joon-ho. Das ist der Kollege, der, glaube ich, auch hier Parasite gemacht hat. Und zwar ist die Rede von Snowpiercer. Und das ist nun, glaube ich, wirklich auch Special Interest. Der Film basiert auf einem, ich glaube, französischen Comic. Und da gibt es auch eine Fernsehserie, die sich dann da in den letzten Jahren irgendwie daraus entwickelt hat. In dem Comic und auch in dem Film geht es darum, dass die Erde eine weitere Eiszeit erlebt. Und alles, was quasi sich länger als ein paar Sekunden nicht bewegt, sofort einfriert. Deshalb gibt es jetzt eine Bahnstrecke, die einmal quasi um den ganzen Planeten rumführt und auf dieser ist der Snowpiercer unterwegs. Ein ganz, ganz langer Zug, keine Ahnung wie lang, wahrscheinlich ein paar Kilometer langer Zug, der permanent quasi um die Erde rumfährt, um nicht stehen zu bleiben und nicht festzufrieren. Und an Bord dieser quasi Arche sind ganz viele Menschen, die da leben. Und das Besondere ist, dass sie in einem Klassensystem quasi aufgeteilt sind. Also es ist so, dass die Menschen, die sich relativ früh ganz teure Tickets für diesen Zug gesichert haben, die leben ganz weit vorne in Saus und Braus, in ganz schönen Waggons und genießen die schönsten Annehmlichkeiten. Und je weiter man nach hinten in dem Zug geht, desto geringer wird der Komfort. Und ganz hinten wohnt wirklich die, ja, nicht mal mehr die Arbeiterklasse, sondern da leben ganz zusammengepfercht quasi die, ja, die Menschen, die es gerade noch so am Ende auf den Zug geschafft haben. Es gab dann auch wohl schon häufiger ein paar Revolten an Bord dieses Zuges und einer solchen Revolte folgen wir dann jetzt. Es spielen mit Chris Evans, Song Kang-ho, Ed Harris und Tilda Swinton unter anderem. Und das ist so ein Film, du hörst erstmal diese Prämisse und denkst dir, okay, das ist ja mega Panne, dann ist der auch noch nicht so super hochwertig produziert. Aber dann guckst du den und bist irgendwie vom ersten Moment an total gepackt. Die Lore ist, auch wenn sie total bescheuert ist, finde ich total spannend und interessant und auch gut erzählt. Das Design von diesem Zug ist total genial. Es ist natürlich alles kompletter Quatsch irgendwie, aber keine Ahnung, dadurch, dass sich das auch sehr ernst nimmt, funktioniert es trotzdem erstaunlich gut. Und ich würde sagen, dass das vielleicht auch noch ein kleiner Geheimtipp ist, gerade weil man jetzt eher so, ja, ich glaube, das ist so ein Film, den siehst du bei Netflix und guckst dir maximal den Trailer an und denkst dann, oh nee, auf sowas habe ich überhaupt keinen Bock. Aber schaut euch den auf jeden Fall mal an. Ich finde den super und kann den wirklich empfehlen. Das hat mich damals auch komplett überrascht, als ich den gesehen habe. Ich hatte das schon gehört, gib dem mal eine Chance. Und dachte dann so, ja, okay, machst du mal. Und kann nur sagen, ja, absolut sehenswert. Super Film. Die Serie habe ich nie gesehen, Comic habe ich nie gelesen. Aber den Film kann ich euch auf jeden Fall wärmstens ans Herz legen. Dann kommen wir im Jahr 2014 zu einem Animationsfilm von Alexandre Astier und Louis Clichy. Es geht um Asterix im Land der Götter. Der erste komplette 3D-Animationsfilm im Asterix-Universum. Es gab, glaube ich, noch einen weiteren dann. Und ich bin einfach ein riesen Asterix-Fan. Also ich habe die Comics früher, diese Cartoon-Bücher gelesen, aber auch nicht alle. Die werden ja immer noch veröffentlicht. Es gibt ja in Mundart mittlerweile in Deutschland auch. Und ich liebe die alten Filme. Wirklich, ich habe hier die Blu-ray-Box stehen. Ich habe sie alle immer gesehen und fand sie fantastisch. War auch in denen ich konnte im Kino drin. Asterix in Amerika war, glaube ich, so der erste, den ich im Kino gesehen habe. Und dann war es lange ruhig um diese Reihe. Und dann kam 2014 halt der erste Animationsfilm. Und der Stil ist natürlich dann erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man halt die Zeichentrickfilme von früher kennt. Aber es ist wirklich, es passt perfekt. Also dieser Stil passt super auf die Asterix-Filme. Das ist dann alles mit so ein bisschen mehr so modernerem Humor gespickt, der so vielen Animationsfilmen inhärent ist. Und auch das klappt richtig gut. Basieren tut Asterix im Land der Götter auf dem Zeichen, auf dem Comic Die Trabantenstadt. Da geht es darum, dass die Römer natürlich wieder versuchen, das gallische Dorf zu vernichten, aber jetzt nicht mehr das mit Waffengewalt machen wollen, sondern indem sie einfach eine ganz wunderbare römische Stadt vor quasi das Dorf bauen und damit Anreize bieten, den Galliern doch quasi freiwillig auszuziehen aus ihrem Dorf und ja, in die Stadt umzusiedeln. Was natürlich unseren Helden um Asterix und Obelix ein Dorn im Auge ist. Und das ist einfach sehr, sehr lustig. Und ich war wirklich überrascht, dass das so gut funktioniert. Ich glaube, das ist sowohl was für Kinder als auch für Erwachsene und für Asterix-Fans sowieso. Die Transition ist perfekt geglückt von Zeichentrick in 3D-Animation. Und ich freue mich, wenn da noch ganz, ganz viele weitere Filme kommen. In dieser Art kann man das, finde ich, richtig gut machen. Ich würde mich auch mal wieder über einen Zeichentrickfilm freuen, aber ich bin auch vollkommen fein damit, das so zu machen, wie es hier gemacht wurde. Im Jahr 2015 habe ich wieder mal einen Sportfilm und diesmal mit wirklichen Sportszenen. Es geht um Eddie the Eagle, einen Film, den ich, glaube ich, irgendwann mal auf einem Flug gesehen habe. Und der Sport, der hier porträtiert wird, ist Skispringen. Das basiert wohl relativ lose auf einer wahren Geschichte. Es geht um einen britischen Jungen, den wir kennenlernen, der den großen Traum hat, irgendwann mal Olympiasieger zu werden. Er wird natürlich nicht ernst genommen, sowohl von seinen Eltern als auch von allen anderen. Und er sucht jetzt halt quasi in der Zeit, wo er erwachsen wird, die Profession, den Sport, in dem er es schaffen kann, Olympiasieger zu werden. Und erst ist er ganz fanat quasi auf Leichtathletik und merkt dann irgendwann, kommt ihm der Geistesblitz, weil alles nicht funktioniert. Moment, vielleicht sind es ja die Olympischen Winterspiele, wo ich eine Chance habe. Und kommt dann irgendwann auf Skispringen. Er begibt sich dann nach Deutschland und findet dort tatsächlich jemanden, der ihn trainiert. Und es stellen sich auch erste Erfolge ein. Es wird zwar ziemlich schnell klar, dass es für den großen Wurf Goldmedaille vermutlich nicht reicht, aber er schafft es tatsächlich, die erforderliche Weite zu springen irgendwann, um sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren und sein Land zu vertreten. Der gute Eddie wird gespielt von Taron Egerton und er wird trainiert von Hugh Jackman, der spielt so einen, ja, abgehalfterten, ich glaube, weiß gar nicht, Fußball würde man sagen Greenkeeper, aber der ist hier irgendwie, arbeitet an so einer Sprungschanze, ist aber, wie es der Zufall will, ein ehemaliger Skispringer, der noch so ein bisschen unfinished Business hat. Und dann spielt noch Christopher Walken mit und Iris Berben in einer sehr netten Rolle, spielt so eine Wirtin, bei der der liebe Eddie unterkommt. Und das ist einfach so ein Film über einen Träumer, über ganz viel Optimismus und Ehrgeiz und man kann alles schaffen und über den olympischen Gedanken, dabei sein ist alles. Und ja, das ist einfach so ein richtiges Feel-Good-Movie, wie ja viele Sportfilme auch häufig mal sind. Und der hier macht wirklich von vorne bis hinten einfach Spaß, hinterlässt einen mit einem schönen Gefühl raus und auch da schaut man wieder nach, ach, wie war das denn damals wirklich? Und ja, einfach eine Underdog-Story, wie sie im Buche steht. Und ich finde, sowas kann man sich einfach immer gut angucken. Aus dem Jahr 2016 habe ich euch mitgebracht 10 Cloverfield Lane. Ein, tja, wie sagt man das jetzt? Ja, nicht unbedingt Horror, aber Thriller, Psycho-Thriller, so ein bisschen. Im Cloverfield-Universum zumindest so ein bisschen. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum der vielleicht auf viele abschreckend wirkt oder warum der vielleicht auch nicht so erfolgreich war. Cloverfield war ja mal irgendwann so ein Monster, Kaiju-Monster-Film, der so ein bisschen so Found-Footage-mäßig, glaube ich, inszeniert war. Ich habe den nie gesehen, aber jetzt kommt da dieser Film, der 10 Cloverfield Lane heißt. Ich glaube, der war auch ursprünglich gar nicht so geplant, dass der wirklich in dieses Universum reinkommt. Und er trägt halt diesen Namen. Und ich glaube, dass viele wahrscheinlich denken, ah, wenn ich jetzt den ersten nicht gesehen habe, dann kann ich den ja auch nicht gucken oder whatever. Oder dann verstehe ich den vielleicht nicht. Aber ich kann euch insofern die Angst nehmen, der berührt das Franchise, soweit ich das beurteilen kann, nur ganz, ganz lose. Denn eigentlich geht es hier um was komplett anderes. Das ist ein Film von Dan Trachtenberg mit Mary Elizabeth Winstead und John Goodman in den Hauptrollen. Und es geht darum, dass eine junge Frau eines Tages einen Autounfall hat, woraufhin sie ohnmächtig wird und aufwacht in einem Krankenbett. Sie ist allerdings nicht in einem Krankenhaus, sondern findet sich in einem unterirdischen Bunker wieder, der gebaut wurde von der Figur von John Goodman. Sie ist da noch mit einem weiteren Mann drin, also sie sind zu dritt. Und John Goodman sagt denen, pass auf, oben gab es einen, weiß nicht, Chemieunfall, Atomangriff, wie auch immer. Wir können aus diesem Bunker für die nächsten Jahre erstmal nicht raus. Aber keine Sorge, ich habe hier alles vorbereitet. Das ist ein Riesenbunker. Wir haben Essen, wir haben Musik, wir haben alles, was wir brauchen. Wir müssen jetzt halt nur zu dritt hier abhängen. Und das ist erstmal die Grundausgangsposition. Und irgendwann stellt diese junge Frau aber mal quasi Nachforschung an, was ist denn wirklich draußen los und warum ist dieser Mann, der vordergründig sehr nett scheint, dann doch manchmal sehr streng und restriktiv, wenn es um das Öffnen bestimmter Türen, das Betreten bestimmter Bereiche geht. Und ja, alles stellt sich heraus, dass vieles anders ist, als es scheint. Und es entspinnt sich ein sehr, sehr spannender Psychothriller zwischen diesen drei Personen. Und ist einfach ein super, super geiler, spannender Film. Und ich glaube, dass den viele wahrscheinlich gar nicht gesehen haben. Was schade ist. Also den kann ich wirklich nur empfehlen. John Goodman in einer richtig fantastischen Rolle. Und das Ende richtig gut. Aber auch die Sachen, die Twists und Turns, die sich dazwischen entspinnen, funktioniert alles hervorragend. Und der Film steht einfach so für sich, auch wenn er dieses Franchise so ein bisschen berührt, aber den kann man komplett unvoreingenommen schauen und für mich eine absolute Empfehlung und vielleicht ein kleiner Geheimtipp, auch wenn er einen bekannten Namen trägt. Dann haben wir im Jahr 2017 einen weiteren, glaube ich, noch geheimeren Geheimtipp, den wahrscheinlich viele vom Namen nicht mal kennen. Und zwar geht es um Wind River. Ein Film von Taylor Sheridan. Taylor Sheridan ist der Dude, der mittlerweile die Yellowstone-Serie als Showrunner, glaube ich, und Produzent, wie auch immer, Regisseur betreut. Und die ganzen Ableger, die es davon gibt. Also sehr, sehr erfolgreich gerade. Und hier spielen mit Jeremy Renner und Elizabeth Olsen, also zwei Marvel-Superhelden quasi. Allerdings geht es hier um gar nichts Superheldiges, denn es ist ein ganz klassischer Krimi. Das Ganze spielt in einem Indianerreservat, in einem verschneiten Indianerreservat, wo eines Tages ein junger Mann, der glaube ich so als Park Ranger, wenn man das so nennen kann, arbeitet, gespielt von Jeremy Renner, der findet eine weibliche Frauenleiche. Daraufhin schickt natürlich auch das FBI eine Ermittlerin, gespielt von Elizabeth Olsen, die jetzt gemeinsam mit der Hilfe von Jeremy Renner versucht, diesen Mord aufzuklären. Und wie das so ist, sie stößt natürlich auf allerlei Widerstände in der Bevölkerung. Alle scheinen irgendwelche Geheimnisse zu haben. Manche müssen wissen vielleicht mehr, als sie sagen. Und es ist einfach so richtig oldschoolig Krimi-Film. Etwas über anderthalb Stunden lang, vielleicht knapp zwei. Tolle Kulisse und wirklich so klassisch einfach mal. Erfrischend. Erfrischend klassischer Krimi-Film. Es geht natürlich auch viel um das Verhältnis der amerikanischen Ureinwohner zu den Weißen und ja den Vorurteilen natürlich auf beiden Seiten, mit denen natürlich auch die weiße Ermittlerin und der weiße Ranger hier zu kämpfen haben. Und der Film zeigt halt wirklich, was Taylor Sheridan auf jeden Fall sehr gut kann. Also er kennt sich in diesem Milieu, sag ich mal, in dieser Welt auf jeden Fall richtig gut aus. Der hat ja vorher auch Sachen wie Hell or High Water gemacht. also das Drehbuch, glaube ich, geschrieben oder auch Regie geführt. Er hat auch bei Sicario das Drehbuch geschrieben. Und der ist einfach wirklich richtig gut in diesen Kriminalgeschichten irgendwie, die irgendwie vor einer schönen Kulisse, vor einer besonderen Kulisse mit verschiedenen Kulturen stattfinden. Und ja, Wind River, wirklich, ich glaube, würde mich jetzt mal festlegen, dass der vielen von euch überhaupt nichts sagt, aber schaut da doch mal rein. So, 7 Filme haben wir noch, 30 haben wir schon geschafft. Bald ist es überstanden. Als nächstes rede ich über Criminal Squad. So wie es ja zumindest im deutschen Original heißt, der Den of Thieves. Ein Film, den ich im Kino gesehen habe. Eine Zeit lang bin ich mit einem Freund immer mal ins Kino gegangen und wir haben uns häufig dann mal zwei Filme hintereinander angeguckt. Und Criminal Squad war so dieser zweite Film zum Auffüllen, weil wir irgendwas anderes sehen wollten. Ich weiß nicht mehr was. Und dann haben wir den auch noch geschaut. Und der war ganz cool irgendwie. Das ist ein ja, Action-Thriller. Es geht um einen Überfall auf einen Geldtransporter, denn es gibt Tote bei diesem Überfall, sowohl auf Seiten der Polizei bzw. der Leute, die diesen Wagen bewachen, als auch auf Seite der Gangster. Und das ruft dann den knallharten Polizisten oder einen knallharten Polizisten gespielt von Gerard Butler auf den Programmen. Es wird so ein richtig runtergerockter, rauchender, abgefuckter Bulle, der so seine ganz eigene Herangehensweise hat, der mit seinem Team, sage ich mal, eher so die unkonventionellen Ermittlungsmethoden wählt und auch vor Gewalt nicht zurückschreckt. Und die machen sich jetzt halt auf, die Verursacher dingfest zu machen. Es spielen noch mit Pablo Schreiber, O'Shea Jackson und 50 Cent unter anderem auch. Und das ist, ich würde nicht so weit gehen, das ist so ein bisschen wie Heat an der einen oder anderen Stelle. Aber die Shootouts erinnern schon stark daran. Natürlich kann jetzt an die Performance von Robert De Niro und Al Pacino und Val Kilmer niemand heranreichen von den Jungs, die ich gerade aufgezählt habe. Aber es macht trotzdem Spaß, irgendwie Gerard Butler und seinen Spießgesellen dabei zuzuschauen. Und der Film hat sogar eine Fortsetzung bekommen auch. Ich glaube, letztes oder dieses oder letztes Jahr, die habe ich noch nicht gesehen. Aber das spricht ja schon dafür, dass das irgendwie irgendwo resoniert hat bei irgendwelchen Menschen. Ich weiß gar nicht, der hatte, glaube ich, jetzt nicht so ein riesen krasses Budget. War bestimmt für das Budget dann trotzdem irgendwie ein veritabler Erfolg, vielleicht auch irgendwie so ein Heimkino-Geheimtipp irgendwie. Und es ist halt so ein richtiger, ja, testosterongetränkter Cop-Action-Thriller. Muss man Bock drauf haben, bin ich ehrlich. Ist jetzt auch kein Meisterwerk, wie alle Filme hier, über die ich spreche, vielleicht keine Meisterwerke sind. Aber hey, wer hier Gerard Butler mal wieder in einer coolen Rolle sehen will, der hat ja auch richtig viel Trash gemacht, ist, glaube ich, hier am nächsten dran. Zumindest was so die letzten Jahre angeht. So, jetzt werden wir wieder ein bisschen heiterer vom Ton her. 2019 kam Booksmart ins Kino. Ein ganz, ganz netter Coming-of-Age-Teenie-Romantic-Comedy-Highschool-Film, wie auch immer. Inszeniert von Olivia Wilde, die man auch als Schauspielerin kennt, aber die auch als Regisseurin schon ein paar Meriten sich verdient hat. Mit Caitlin Dever, Beanie Feldstein, Jessica Williams und Jason Sudeikis. Da geht es um zwei Mädels, die ja, die Highschool ziemlich erfolgreich abgeschlossen haben. Man könnte sagen, es waren nur ein bisschen Streberinnen. Also die haben wirklich alles getan, um einen möglichst guten Abschluss zu kriegen, um an gute Unis zu kommen, um halt quasi den Grundstein für eine erfolgreiche Karriere und Zukunft zu legen. Denen fällt dann aber kurz vor Ende der Schulzeit auf: Moment, wir haben in dieser Zeit komplett vernachlässigt, dass wir auch irgendwie mal Party machen sollten und irgendwie ja dieses Highschool-Leben ausleben sollen, denn diese Zeit kommt ja natürlich nicht wieder, und beschließen daraufhin, all das Versäumte nachzuholen. Ich glaube sogar in einer Nacht. Und der Film lebt einfach natürlich, wie das bei solchen Filmen üblich ist, von skurrilen Situationen, von skurrilen Charakteren, von Situationscomedy, aber hier auch in ganz, ganz besonderem Maße von den zwei wunderbaren Hauptdarstellerinnen. die wirklich mit so viel Herz und so viel, ja, die dem Ganzen einfach so einen schönen menschlichen Kern geben und so nachvollziehbare, tolle Figuren sind, die sie da spielen. Und es ist einfach mal schön, auch so einen Film, den wir ja häufig schon oft genug aus der Perspektive von Jungs gesehen haben, den mal aus der Perspektive von zwei solchen Mädels zu sehen. Sehr zeitgemäßer, lustige Comedy, die ja, ich einfach nur wärmstens empfehlen kann, wo man einfach nichts mit falsch macht. Also ich glaube, das ist so ein Film, den kannst du auch jederzeit reinlegen, sage ich schon, mal streamen. So auch gute anderthalb Stunden nur, nicht zu lang, nicht zu kurz. Nicht zu brav auch an der einen oder anderen Stelle, aber einfach, ja, wirklich ein ganz, ganz toller Genrevertreter. Dann sind wir im Jahr 2020 angekommen und das erste Corona-Jahr hat uns ereilt. Das war für das Kino natürlich ein richtig herber Schlag. Das heißt, viele Filme wurden verschoben, sind gar nicht erst rausgekommen, gar nicht erst produziert worden, natürlich auch in dieser Zeit. Und es war ein bisschen übersichtlicher, was da überhaupt so rauskam. Und vor allen Dingen war halt dann Streaming ganz, ganz groß. Und da kamen dann die hauptsächlichen Filmreleases. Und ich habe einen Netflix-Film rausgesucht. Netflix-Filme sind ja immer so ein bisschen, ja, Hit and Miss, würde ich sagen. Wobei deutlich mehr Miss als Hit. Und so richtig große Hits waren bisher auch noch nicht dabei. Also die sind bei Serien irgendwie doch stärker als bei Filmen. Hier gibt es aber einen, den finde ich ganz gut. Und zwar The Trial of the Chicago 7. Das ist ein Film, der ebenfalls auf einer wahren Begebenheit beruht, wie so einige Filme, die ich hier schon jetzt vorgestellt habe. Da geht es um einen Prozess, der Ende der 60er Jahre einer Gruppe von Demonstranten gemacht wurde, die in Chicago gegen den Vietnamkrieg demonstriert haben. Da gab es über mehrere Tage hinweg Großdemonstrationen. Und diese Demonstrationen wurden irgendwann niedergeknüppelt. Also das ist irgendwie eskaliert, die Gewalt ist eskaliert, die Polizei hat Tränengas eingesetzt, Schlagstöcke und alle sind irgendwie aufeinander losgegangen. Es gab viele Verletzte auf beiden Seiten. Und es ist nie so richtig klar, wer sind denn jetzt die Aggressoren gewesen, von wem ging diese Gewalt aus, wer hat angefangen. Und man wähnt in diesen 7 Männern die Schuldigen gefunden zu haben, die aber teilweise sich überhaupt nicht kennen, teilweise nur zufällig irgendwie da gleichzeitig auf dieser Demo waren. Trotzdem sehen sie sich jetzt halt vor einem Gericht mit einem, ja, man kann es so sagen, voreingenommenen Richter. Und das ist halt so ein, ja, klassischer Gerichtsfilm, wie ich sie eigentlich immer sehr gerne mag. Das amerikanische Gerichtssystem bietet sich da auch echt für an. Man könnte meinen, es ist irgendwie nur für Filme und Serien so, wie es ist. Also mit Geschworenen und Schlussplädiös und hast du nicht gesehen. Das ist schon immer alles sehr dankbar. Der ist inszeniert von Aaron Sorkin, der Film. Und es spielt eine ganze Reihe an Leuten mit Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Jeremy Strong, Joseph Gordon-Levitt ist dabei. Yahya Abdul-Mateen. Wen habe ich noch? Ich gucke hier gerade nochmal auf die Liste. Diverse Leute, sage ich einfach mal. Also ein ganz guter Cast. Und der Film ist jetzt, auch wenn der nicht so super bedeutungsschwanger ist und so wichtig wie andere Gerichtsfilme, zum Beispiel, ne, irgendwie To Kill a Mockingbird oder was weiß ich, Die 12 Geschworenen oder Eine Frage der Ehre, auch nicht so sehr mitreißend, ist es doch, finde ich, ein guter Gerichtsfilm, der gerade in dieser Zeit in Corona irgendwie wichtig war, weil wir hatten ja nichts. Und das wird dem Film jetzt nicht ganz gerecht. Ich finde den wirklich ganz gut. Ich konnte den richtig gut gucken. Und wenn man auf sowas Bock hat, auch auf den geschichtlichen Hintergrund, kann man sich diese knapp 2 Stunden auf jeden Fall mal gönnen. Und das ist einer der besten Netflix-Filme, soweit ich das jetzt noch sagen kann, weil ich habe jetzt auch seit Jahren keine Netflix-Filme mehr geguckt, weil ich auch kein Netflix mehr habe. Aber zu diesem Zeitpunkt war es, finde ich, einer der besten, die ich gesehen habe. Ebenfalls noch während Corona oder kurz nach Corona 2021, da war ich sogar dann wieder im Kino, kam eine Dokumentation raus. The Alpinist, der Alpinist. Eine Dokumentation über einen Bergsteiger, gedreht von Peter Mortimer und Nick Rosen. Ja, Dokumentationen sind ja immer so ein Ding, ob man da Bock drauf hat, sich sowas zu geben. Falls ihr oder einer von euch Free Solo gesehen hat, das war ja auch ein Film über einen Felskletterer, der sogar, glaube ich, mit dem Oscar bedacht wurde, der vor ein paar Jahren sehr medienwirksam auch ins Kino gekommen ist und der auch sehr, sehr, sehr sehenswert ist. Da ging es um Alex Honnold, also einen Felskletterer, der im Yosemite Nationalpark diesen Kapitän Free Solo bestiegen hat, also ohne Sicherung. Und hier geht es jetzt auch um einen extremen Bergsteiger, Marc-André Leclerc. Ganz junger Mann, der ein Kanadier, der ebenfalls gerne Free Solo klettert und teilweise sogar on-site Free Solo. Also das heißt, dass er nicht mal vorher die Route plant, die Route mehrfach übt mit Sicherungen, sondern dass er einfach quasi drauf losklettert. Und ja, der Film folgt so ein bisschen dem Werdegang von diesem jungen Mann und beschäftigt sich halt mit dieser Frage, was treibt solche Leute überhaupt an? Also sich in solche Gefahren zu begeben, solche Risiken einzugehen, warum machen die das? Ich finde das super spannend. Ich habe mir auch schon Vorträge von Reinhold Messner live angeschaut und mag solche Dokumentationen über Bergsteigen. Ich wandere selbst gerne, würde aber trotzdem niemals richtig Felsklettern oder sowas machen, auch weil mir da die körperliche Konstitution zu fehlt, aber mir das Risiko auch zu groß ist. Und da gibt es wirklich ganz, ganz viel Material, wenn man Bock hat, da tiefer einzusteigen. Und ich finde, The Alpinist ist auf jeden Fall ein guter Einstieg, wenn einen das Thema generell irgendwie titscht. Und einfach ein total spannendes Porträt über einen jungen Mann, der ja dem alles untergeordnet hat. Und was das halt auch für sowohl für ihn als auch für seine Angehörigen bedeutet, diese Angst zu haben immer um jemanden. Und ja, das aber auch akzeptieren zu können, dass jemand sowas gerne macht. Drei Filme haben wir noch und wir fangen den Endspurt an mit 13 Lives von 2022. Ich glaube, ist das auch ein Netflix-Film? Ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, ich habe ihn aber auf Netflix gesehen. Ein Film von Ron Howard mit Colin Farrell, Joel Edgerton und Viggo Mortensen in den Hauptrollen. Ebenfalls eine wahre Begebenheit, nach einer wahren Begebenheit. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, vor einigen Jahren sind in einer Höhle in Thailand eine Gruppe von Kindern, Jugendlichen, ich glaube, das war irgendwie eine Fußballmannschaft oder so, die auf einem Ausflug in dieser Höhle waren, wurden darin eingeschlossen. Es gab auf einmal einen plötzlichen starken Regenfall, sodass diese Höhle quasi vollgelaufen ist. Und diese Gruppe von 13 Jugendlichen und Kindern waren dann ja in so einer Art Luftblase in einer der Höhlen auf so einem kleinen Felsen zusammengefercht eingeschlossen, konnten da nicht mehr raus. Und das war jetzt nicht so eine Höhle, wo man so wunderbar aufrecht durchlatschen kann und super viel Platz hat, sondern da gab es auch mal engen Stellen, wo man vielleicht so ein bisschen kriechen muss und sowas. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie kriegt man die jetzt da raus? Weil natürlich wird Sauerstoff irgendwann ein Problem werden, Hunger wird irgendwann ein Problem werden, der Regen lässt auch nicht so wirklich nach. Man kann die natürlich versuchen, diese Höhle abzupumpen, irgendwie das Wasser da raus zu pumpen und das wird auch alles versucht. Das ganze Land, aus dem ganzen Land strömen halt Leute herbei, um da zu helfen, um die Situation aufzulösen. Und es sind natürlich auch die White Savior am Start, deren Darsteller ich euch gerade schon vorgelesen habe. Das sind teilweise halt Tauchexperten, die so Cave Diving und sowas machen. Und ich glaube, ein Arzt ist noch dabei. Und die überlegen jetzt halt, wie können wir diese Jungs da rauskriegen? Wir können mit denen nicht da durchtauchen, weil die sind total tauchunerfahren. Und wie machen wir das? Und die fassen dann einen, ja, ziemlich krassen, drastischen Plan. Das möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen. Ist ein typischer Ron Howard-Film. Ist, okay, at best, aber wirklich gut anzuschauen, spannend, gut gefilmt und einfach wirklich ein interessanter Einblick auch mal in solche Begebenheiten, in solche, wie solche Rettungen dann vonstatten gehen. Es gibt ja immer mal wieder solche Geschichten mit den Minenarbeitern in Chile und so. Also das kriegt man ja dann immer auch mit, weil die ganze Welt da irgendwie so mitfiebert. Mal geht's gut aus, mal geht's weniger gut aus, wie es hier ausgeht. Möchte ich nicht vorwegnehmen, aber an dieser Stelle meine Empfehlung aus 2022. Und auch ein deutscher Film soll in meiner Liste der 37 Filme vorkommen. Aus dem Jahr 2023, Girl, You Know It's True von Simon Verhoeven. Mit Tijan Jai, Elan Ben Ali, Matthias Schweighöfer und Bella Dane. Ein ja quasi Biopic, auch hier wieder eine wahre Geschichte, über Milli Vanilli, über die Band, die in den 80ern, Ende der 80er, ganz groß wurde, sowohl in Deutschland als auch in den USA, die einen Grammy gewonnen haben, die ja quasi schon auf dem Weg waren, die neuesten absoluten Superstars der Popmusik zu werden. Wäre eigentlich dieses kleine Detail, dass sie nur Playback singen und gar nicht die richtigen Interpreten ihrer Songs sind. Jeder kennt die Geschichte irgendwie und hier wird das Ganze mal aufgearbeitet als Biopic und das Ganze ist wirklich richtig, richtig schön gemacht. Also die beiden Darsteller verkörpern hier die Jungs richtig gut. Auch hier habe ich mich dann wieder total eingelesen in die wirkliche Geschichte und mir Dokumentationen und Interviews angeguckt, weil das ist einfach mal bei diesen Filmen, die auf wahren Begebenheiten beruhen, da hat man immer Bock, dann mal nachzulesen, wie war es denn wirklich. Und es muss wirklich crazy gewesen sein. Also das ist wirklich ein unfassbarer, steiler Aufstieg und ein noch steilerer Abstieg gewesen. Und diese Geschichte wird hier in Filmform gegossen. Wir haben Matthias Schweighöfer hier als Frank Farian, den Produzenten, dabei. Matthias Schweighöfer auch so ein bisschen der Schwachpunkt des Films. Er ist immer so ein bisschen drüber, finde ich, in seinen Rollen. Aber fällt jetzt nicht so negativ auf. Ich habe den Film auf Englisch geguckt tatsächlich, weil ein Großteil davon auch in Amerika spielt. Und es auch so ein bisschen damit, damit gespielt wird, dass die Jungs halt nicht so richtig gut Englisch sprechen konnten. Und dass das auch ein Problem war, wo schon so alle sich gedacht haben, ist ja merkwürdig, dass die hier so einen coolen Song einsingen, aber gar nicht so richtig gut Englisch sprechen können. Und das macht tatsächlich sehr viel Spaß, weil er dann im Deutschen dann untertitelt ist, zum Großteil, meine ich. Also das dann die deutsche Tonspur, aber mit Untertiteln, mit Englischen. Und war für mich so der beste Mix. Und wirklich sehr, sehr kompetent umgesetzt. Super Film, ist, glaube ich, auch in Amerika bei so Liebhabern ganz gut angekommen. Also war jetzt, glaube ich, auch nicht so komplett unerfolgreich für einen deutschen Film. Und ja, einfach eine spannende Geschichte. Also da könnte man natürlich auch mal eine Serie oder sowas drüber machen, weil es einfach so unglaublich scheint, rückblickend. Und damit sind wir fast am Ende. Nur noch ein Film aus dem Jahr 2024 bleibt übrig. Und das ist mir ein persönliches Anliegen. Ich habe es schon erwähnt. Ein weiterer Film von Kevin Costner, Horizon, der Auftakt zu seiner großen geplanten Western-Saga mit unter anderem Kevin Costner selbst, Sienna Miller, Sam Worthington, Danny Houston, Abby Lee, Luke Wilson und noch ganz vielen anderen. Ein riesiges Ensemble-Stück. Das ist ja ganz verrückt, weil das Konzept für diesen Vierteiler ursprünglich, das hat Kevin Costner schon ewig lange in der Schublade liegen und das ist so sein Lebenstraum, sein Lebenswerk, diese Filme zu machen und er ist auch mit eigenem Geld reingegangen. Da gehen die Berichte auseinander, manche sprechen von 30 Millionen, manche sprechen von 70 Millionen, die er da selbst investiert hat, um diese Filme zu machen. Zwei Filme davon hat er schon gedreht, die sollten ursprünglich ziemlich zeitnah nacheinander ins Kino kommen und dann mit dem eingenommenen Geld sollten dann Film 3 und 4 gemacht werden. Dummerweise ist es so, dass der Film krachend gescheitert ist, der erste, sodass der zweite erstmal on hold ist. Der ist zwar fertig gedreht, liegt aber jetzt im Giftschrank und wird nicht so richtig rausgerückt. Der lief schon in Cannes einmal, aber ist halt, hat noch keinen Release, irgendwie, wann der mal ins Kino kommen soll. Man hofft jetzt einfach, dass Horizon über das über das Heimkino irgendwie ein Publikum für sich gewinnen kann, sodass die Nachfrage nach Teil 2 und dann vielleicht auch 3 und 4 relativ hoch wird, dass man da ein bisschen mehr Geld mit einnehmen kann. Weil der ist wirklich, ich weiß, ihr habt jetzt keine genauen Zahlen, aber es ist komplett baden gegangen, das Ding. Und ich verstehe es einerseits, weil Western irgendwie scheint die Zeit vorbei zu sein, auch wenn ich es so schade finde, weil ich mich immer sehr über Western freue. Aber ich verstehe es auch andererseits nicht, weil der ist wirklich gut. Hier geht es um die Besiedlung des Westens, aus der Sicht von verschiedenen Personen erzählt. Also es ist wirklich man merkt, dass es ein Setup ist für spätere Filme. Es ist ein klassischer erster Teil und es werden ganz viele Figuren eingeführt, Konflikte eingeführt. Es sind fantastische Landschaftsaufnahmen. Es ist eigentlich alles da, was man irgendwie braucht. Der nimmt sich halt auch sehr viel Zeit, der Film. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass man den mal eben schnell wegguckt, sondern das sind, glaube ich, 3 Stunden. Die man da drin sitzt. Auch das ist natürlich abschreckend. Da hat vielleicht auch nicht so richtig jeder Bock drauf. Aber Mann, ist das schade. Ich will diese Filme sehen. Teil 2, 3 und 4. Ich will, dass Kevin Costner sein Lebenswerk vollenden kann, seinen großen Traum verwirklichen kann. Und deshalb guckt euch den Film alle an. Macht ihn nur an und lasst ihn laufen im Hintergrund. Ist auch egal. Und das mal am besten jeden Tag, damit die sehen, ey, den Film, ja, den wollen die Leute sehen. Weil ich will ihn sehen. Tut mir den Gefallen. Das wäre euer Geburtstagsgeschenk an mich. Ja, und damit bin ich am Ende. Es ist jetzt doch sehr lang geworden. Ich weiß nicht, ob überhaupt noch jemand dran ist. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich hier Kapitelmarken einfügen möchte. Eigentlich würde es Sinn machen, aber ich habe jetzt irgendwie gar keinen Bock, das zu machen. Ja, danke fürs Zuhören, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Vielleicht war der ein oder andere Film für euch dabei. Vielleicht habt ihr den einen oder anderen Tipp mitgenommen, wo ihr sagt, ach guck mal, hier irgendwie Filmabend zu Hause. Ich weiß nicht, was ich gucken soll. Dann schreibe ich mir doch mal da was raus. Alle Filme, über die ich gesprochen habe, sind auf jeden Fall sehenswert aus meiner Sicht. Sind jetzt halt nicht die absoluten Standardmeisterwerke, über die alle sprechen, sondern vielleicht ein bisschen nischiger. Vieles kennt ihr mit Sicherheit auch schon, aber vielleicht, wenn nur ein Tipp dabei war, dann hat sich's schon gelohnt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Durchhalten und wir hören uns dann irgendwann in einer regulären Folge wieder. Dann habt ihr auch wieder andere Klänge im Ohr und nicht nur meine Stimme. Vielen Dank.